Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 703. Heute mit einem Ranking. Wir blicken zurück auf die besten und die schlechtesten SummerSlams. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Toll, ich mag diese Rankings. Das haben wir bei WrestleMania gemacht. Jetzt machen wir es beim SummerSlam. Ich freue mich drauf. Meine Technik läuft einwandfrei und ohne Probleme haben wir das eben gerade noch hinbekommen.
Ja, wir haben nur mit 20 Minuten Verzögerung angefangen. Vollkommen korrekt. Ja, nicht ganz so leicht, aber was euch vielleicht auch auffällt, ist, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, der Shaggy erstrahlt im neuen Licht und im neuen Bilde. Also wir haben zuletzt investiert mit den Einnahmen aus den Supporter-Kanälen, die wir hier so generiert haben und mit dem Sponsoring von Holy, mit all dem drum und dran und haben für Shaggy, Kai und auch für David neue Lichter besorgt, wir haben neue Kameras besorgt und ich hoffe, das schlägt sich dann auch jetzt wirklich in den kommenden Wochen hier nochmal im Videocontent nieder. Schaut da gerne mal vorbei. Sagt uns, wie es euch gefällt, damit ihr auch seht. Das Geld kommt hier an richtiger Stelle an. Also wir machen uns hier nicht die Taschen voll und machen Urlaub auf den Philippinen, sondern das geht dann hier auch wirklich in das ganze Projekt rein, damit das euren Hör- und Sehgenuss steigert, Shaggy.
Ganz genau. Und ich habe sogar extra einen Regisseur noch hier, David Fincher, im Hintergrund, der sich darum kümmert, dass wir auch die Schnitte richtig setzen.
Ja, das ist vollkommen korrekt. Ja, Shaggy, das SummerSlam steht vor der Tür. Wir werden natürlich auch hier die Preview-Podcasts zum SummerSlam jetzt in den kommenden Tagen natürlich haben, im Hinblick auf den SummerSlam. Dieses Jahr zum ersten Mal 2 Tage. Aber Shaggy, ich frage dich jetzt mal, so genau muss man ja gar nicht auf den aktuellen SummerSlam eingehen, aber worüber wir sprechen können ist, was bedeutet dir eigentlich der SummerSlam? Also was hat der SummerSlam für einen Stellenwert in deinem Pay-Per-View-Herzen?
Naja, der SummerSlam gehört ja nicht umsonst zu den großen PLEs oder Pay-Per-Views, wie man früher noch gesagt hat, der WWE, sondern ist eigentlich ja der zweitgrößte Pay-Per-View, wobei ich natürlich in meinem persönlichen Ranking immer den Royal Rumble bevorzugen würde, aber der SummerSlam ist eigentlich ein Garant für große Geschichten, Garant auch, ich meine, nicht umsonst hat man den ab diesem Jahr auf 2 Tage angehoben, das heißt, das ist auf jeden Fall in Augen auch der WWE offiziellen und auch vieler Fans sicherlich der zweitgrößte PLE des Jahres.
Ja, also dieses Jahr auf jeden Fall. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir den Rumble 2-tägig bekommen. Ich glaube, das wird auch nicht mal allzu lange brauchen, ehrlich gesagt. Und natürlich, man hat es jetzt dieses Jahr natürlich auch mächtig aufgepustet, auch um da mehr Einnahmen zu generieren. Wir wissen, dass TKO gerne ganze Pay-Per-View-PLE-Wochenenden an die Städte verkauft mit allem drum und dran. Und deswegen ist SummerSlam in diesem Jahr auch eine große Geschichte. Wenn wir so zurückblicken, wir sind bei über 30 Jahren fast mittlerweile. Es ist 1988, gab es den ersten SummerSlam. Und das ist schon eine gewaltige Geschichte, Shaggy. Wenn du an den SummerSlam denkst, was ist so die erste Erinnerung, die du an den SummerSlam hast?
Mein erster SummerSlam war 1990. Und da gab es ja etliche große Geschichten auch. Der Ultimate Warrior gerade so als der neue World Champion hat sich im ersten großen Pay-Per-View nach WrestleMania dann präsentieren dürfen mit einem großen Match. Und natürlich auch Hogan, der noch mit aktiv war. Aber der SummerSlam, an den wir, glaube ich, alle denken, und ich freue mich schon, wenn wir gleich über den berichten, ist natürlich 1992 im Wembley-Stadion. Das war schon was Besonderes, auch für uns damals.
Ja, ich glaube, über keinen anderen SummerSlam haben wir auch schon hier so separat, einzeln und wie auch immer so häufig gesprochen. Das war was Besonderes, der SummerSlam 1992, Wembley Stadium. Ja, bis heute natürlich eine historische Stätte, was Wrestling angeht. Und da werden wir natürlich auch gleich drüber sprechen. Aber Shaggy, sollen wir dann gleich einsteigen oder willst du noch was zum aktuellen SummerSlam sagen?
Nee, let's go. Also ich würde da gar nicht so viel Zeit verschwenden. Hat die WWE ja im Booking auch nicht.
Das ist vollkommen korrekt. Außerdem haben wir dazu natürlich die Previews in der kommenden Woche. Aber dann gehen wir doch gleich mal durch. Ich erkläre das ganze System hier an der Stelle noch einmal. Also damit es auch alle verstehen und damit es vor allem auch nachvollziehen können. Weil das
damit
ist ja
auch ich es verstehe. Ja.
Bitte?
Damit ich es auch verstehe.
Das ist die nächste Herausforderung, ja. Genau. Wir haben 3 Instanzen. Das ist einmal natürlich die YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer, die können das hier sehen. Das heißt, sie sehen natürlich unsere Tabelle. Für die, die das nur als Audio-Podcast hören, ist es ein bisschen herausfordernder. Deswegen erkläre ich das nochmal an der Stelle. Wir teilen gleich die verschiedenen SummerSlam-Events in diverse Kategorien ein. Dabei ist S das Höchste. Und F ist das Niedrigste. Also S ist sowas wie super, Ausnahme, mega. Danach kommt A, B, C, D, E. Und das Schlechteste, frei nach dem Motto, ey, King of the Ring 95 Niveau, das ist dann F. Und dazwischen staffeln wir dann eben die einzelnen Shows, wir besprechen die dann. Und ich glaube, an der Stelle frage ich jetzt erstmal, Shaggy, ist das auch für dich klar geworden? Weil ich glaube, das ist das Wichtigste an der Stelle.
Ja, ich habe es, glaube ich, verstanden. Wir haben es ja schon mal gemacht und jetzt erinnere ich mich auch wieder, wie wir es gemacht
haben. Genau, wir haben es sogar schon zweimal gemacht. Ich habe mit dem David noch einmal die Attitude Era Superstars besprochen. Aber jetzt hier, ich finde gerade zu den Big Four kann man sowas hervorragend machen. Eine lange Geschichte. Jetzt hier diesmal nicht ganz so viele Events wie bei WrestleMania. Nichtsdestotrotz jede Menge Geschichte, die wir hier besprechen müssen. Und damit würde ich sagen, starten wir auch gleich beim allerersten SummerSlam. Wir gehen ins Jahr 1988 zurück. Damals, natürlich ist man hier noch immer in der Konkurrenzsituation, aber man hat vor allem auch bei WWE gemerkt, man will aus den großen Shows profitieren. Ne? Man hat WrestleMania, man hat den Rumble, man hat auch die Survivor Series, die man ja auch damals in der Konkurrenzsituation mit der NWA und Jim Crockett und Co. hier ins Leben gerufen hat. Aber man hat vor allem auch gemerkt, wir haben so ein Loch noch in unserem Pay-Per-View-Kalender, ne? Wir haben eine Show Anfang des Jahres, wir haben eine Show zum Ende des Jahres, wir haben eine Show so im Frühling mit WrestleMania, was so das Zugpferd gewesen ist, aber uns fehlt noch irgendwas im Sommer. Und deswegen gab es dann eben auch den SummerSlam 88 damals. Wir sind dann im August, 29. August 88, geheadlined durch ein großes Tag-Team-Match. Mega Powers gegen Mega Bucks, natürlich auch im Anschluss an WrestleMania 4, da hatten wir letztes Jahr noch das Watch-Along hier, wo sich ja der Macho Man Randy Savage die Championship sichern konnte im Finale gegen Ted DiBiase und dann am Ende gefeiert hat, dann eben mit Miss Elizabeth und Hulk Hogan. Mega Bucks, Mega Powers hier die Ansetzung gewesen, die Mega Bucks waren natürlich damals Ted DiBiase und Andre the Giant, das Besondere hier, wir hatten noch einen Jesse the Body Ventura als Special Guest Referee. Ja, Shaggy, wenn du dir hier die Show anschaust, wo würdest du die hinpacken? Was sind so Standout-Matches für dich und was sind Erinnerungen?
Ja, auch wenn jetzt der Main Event jetzt nicht wirklich wrestlerisch so top war, aber natürlich waren das die Top-Stars und die großen Geschichten zu der Zeit definitiv. Das waren die großen Geschichten, die man hatte. Und dann Hulk Hogan und Randy Savage waren ja auch die Aushängeschilder, zumindest auf Face-Seite. Und Andre the Giant natürlich als der ja hier geturnt vor einige Monate, Jahr zuvor und zusammen mit Teddy Biasi als die Megabucks, das hat auch funktioniert. Wir kennen die Geschichte mit dem verkauften Gürtel und so weiter. Das hat schon sehr, sehr gut hingepasst. Das ist natürlich ein legitimer Main Event zu der Zeit, der auch sicherlich gut funktioniert hat. Und ansonsten hatte man auch hier auf die Tag Teams gesetzt. Man hatte ja etliche Tag Team Matches, bei einigen auch gut war die Hart Foundation. Wenn ich mich richtig erinnere, kurz davor zu Face geturnt, ja, die waren ja, sind ja da als Face angetreten. Das hat auch super gepasst. Also insgesamt eine solide WrestleMania. Hervorheben muss man SummerSlam natürlich die lange Geschichte des Honky Tonk Mans als Intercontinental Champion, der eigentlich gegen Brutus the Barber Beefcake antreten sollte, der konnte kurzfristig nicht und ein neuer Gegner musste her und der entpuppte sich als Ultimate Warrior. Und wir erinnern uns, die lange Siegesserie in einem sehr kurzen Match hat er beendet und Warrior hat auch gesehen, auf den baut man zukünftig. Also das ist schon ein SummerSlam, nicht nur der erste, sondern jemand auch mit Richtung auf die Zukunft geblickt.
Hier sind auch einige große Geschichten angestoßen worden. Ultimate Warrior ist natürlich das eine, aber was wir auch nicht vergessen dürfen, auch die Story mit Rick Root und Jake Roberts ist hier weiter fortgesetzt worden. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, natürlich ist hier ganz klar der Gedanke dahinter, dass man Profit aus WrestleMania 3 und aus WrestleMania 4 schlagen will. Deswegen nochmal Hogan und Andre zusammen im Ring, Savage noch mit dabei, Ted DiBiase noch mit dabei, der damals ja der Top-Heel wirklich gewesen ist. Dazwischen muss man auch ganz ehrlich zugestehen, ist extrem viel Filmmaterial hier. Ne? Da ist auch vieles dabei, was jetzt nicht so geil ist. Wir haben einen soliden bis guten Tag-Team-Opener wirklich mit den British Bulldogs gegen die Fabulous Rougeos. Also auch das ist zwar ein ungewöhnlich auch für damalige Zeit. 20-minütiges Time-Limit-Draw, aber ein gutes Tag-Team-Match. Wo steckst du das jetzt hier hin, lieber Shaggy? Wir sind immer bei so Erstlingen oft so ein bisschen gnädiger, weil de facto ist das eher eine mittelmäßige Show, würde ich sagen, aber hat natürlich eine große historische Signifikanz.
Ja, definitiv, so wie du es gesagt hast. Also dadurch, dass es der erste SummerSlam war überhaupt und da ja noch etliche folgen sollten und auch große Geschichten hier erzählt wurden. Wrestlerisch würde ich den weit nach unten packen, glaube ich, was einige Matches angeht. Aber so von der Bedeutung und auch, ich glaube auch von dem, was es für die Zukunft gebracht hat, würde ich hier den auf eine B gehen, tatsächlich.
Ich würde mit C geben.
Ja? Ja, ich bin für B.
Ich bin für C. So, und das seht ihr den nächsten Schritt, den wir hier haben. Nämlich, wir müssen uns darauf einigen. Also es ist nicht so, dass jetzt der Shaggy eine eigene Tabelle hat und der Olaf eine eigene Tabelle. Und dann stellen wir die am Ende gegeneinander. Nein, hier ist es dann so, da müssen wir uns darauf einigen, Shaggy.
Ja, können wir uns auch locker einigen. Ich gehe mit dir auf die C und habe da dafür einen Gut bei dir.
Ja, du hast für einen Gut bei mir. Genau. Also schieben wir die mal auf die C. Ich muss jetzt gerade hier nochmal das Video ein bisschen zurechtzupfen. So. Ja, hat nicht ganz so geklappt, egal. So. Wurscht. Machen wir weiter. Wir sind beim SummerSlam 1989 angekommen. Auch da ein Tag Team Match im Main Event. Übrigens der Slogan von der Show damals, Feel the Heat. Und der Main Event, ja, da die Hogan-Fraktion wieder. Wir haben wieder Hulk Hogan, diesmal nicht mit Randy Savage, sondern mit Brutus the Barber Beefcake an seiner Seite. Und die treffen auf Randy Savage. Ne, da sind die Megabucks schon exploded. WrestleMania 5 natürlich an der Stelle zu nennen. Und Randy Savage hat sich ja fast schon tatkräftige Unterstützung aus Hollywood hier geholt, lieber Shaggy. Und das war niemand Geringeres als Zeus. Und da habe ich so meine Probleme mit, wenn man ehrlich ist, weil Zeus schon jemand, der als Schauspieler eine gewisse Ausstrahlung gehabt hat und so ein gewisses Charisma auch. Als Wrestler allerdings extrem limitiert gewesen ist und selbst da war es dann so, dass ein Randy Savage mit all seiner Routine auch nicht mehr viel rausholen konnte. Ansonsten da auch wieder ein großes IC-Title-Match, Ultimate Warrior gegen Rick Root. Der Ultimate Warrior verliert seinen Belt. Wir wissen auch, Rick Root war einer von den wenigen Leuten, die den Schlüssel zum Ultimate Warrior gehabt haben, so muss man es ja schon fast sagen. Ja, wie sind hier so deine Gedanken? Wir haben noch ein gutes Tag-Match, da erinnere ich mich noch dran, auch wieder im Opener mit den Brainbusters gegen die Hart Foundation. Wir haben Red Rooster gegen Mr. Perfect, was auch eigentlich ein technisch gutes Match hätte werden sollen, aber leider nur 3 Minuten lang gewesen ist. Rick Martel und die Fabulous Rougeos gegen Tito Santana und die Rockers. Ja, wo packen wir das ganze Ding hier hin, Shaggy?
Ja, außer an das Warrior-Match gegen Recruit kann ich mich ja gar nicht so viel erinnern. Ich habe nochmal reingesetzt jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast und muss sagen, auch da ist nicht so viel hängen geblieben insgesamt. Also das wäre der Main Event natürlich aufgrund von auch Zeus Teilnahme natürlich limitiert. Also da hat man bei parallel auch die Werbung zu dem Film No Holds Barred.
Genau.
Hogan und Zeus ja quasi die Hauptkontrahenten in diesem Film waren. Damals den Film mochte ich sehr, muss ich sagen, aber aus heutiger Sicht ist der Film natürlich wirklich nicht gut. Also Hogan ist alles andere als ein guter Schauspieler und Zeus ist halt einfach groß und kräftig und hat da funktioniert, aber als Wrestler, ich meine, die WCW wissen es, hat ihn später ja auch nochmal zurückgeholt, warum auch immer, das wurde nicht besser und hier, das war kein wirklich gutes Match insgesamt und auch wirklich kein guter SummerSlam. Also ich gehe hier sogar auf die E.
Witzig, beim letzten Mal warst du gnädiger, beim diesem Mal bin ich ein bisschen gnädiger, aber ich kann auch mit dem E gehen, also das ist okay, weil das ist kein guter SummerSlam. Ich glaube, das ist auch einer der SummerSlams, die ich mir am wenigsten angeschaut habe, weil da wenig dabei ist, was mich wirklich interessiert hat und was auch qualitativ wirklich hochwertig gewesen ist. Auch diese Main-Event-Geschichte hat natürlich eine ganz andere, also klar, Hogan gegen Savage hat die Größe, aber mit Zeus noch mit dabei, gerade so im Nachgang hat das doch eher so einen Fadenbeigeschmack, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich dabei, packen wir auf das E. Wie du schon richtig gesagt hast, also da ist jetzt, wenn man zurückblickt auf die großen großen Momente vom SummerSlam, da ist beim SummerSlam 89 relativ wenig dabei. Vielleicht ist es ja beim SummerSlam 90 wieder ein bisschen besser, lieber Shaggy. Auch da natürlich immer im Fahrwasser von WrestleMania und hier dann natürlich von WrestleMania 6. Und wir wissen, WrestleMania 6, Hulk Hogan gegen den guten Ultimate Warrior, Title versus Title. Und wir haben dann hier den Warrior als neuen jungen Champion, jungen in Anführungsstrichen, im Steel Cage Match gegen seinen alten Nemesis Rick Root und natürlich auch in der Midcard noch die Geschichte um Hulk Hogan und Earthquake. Ich glaube, du hast eine Karte damals geschrieben an Hulk Hogan, wenn ich mich nicht täusche.
Ich habe keine Karte geschrieben, aber ja, es gab ja die Zeit, wo viele Leute Karten geschrieben hatten, das ist vollkommen richtig.
Nach der Attacke, wir haben diese Storyline mit Ted DiBiase, Randy Savage, Dusty Rhodes natürlich gehabt, ne, wo der gute Ted DiBiase hier Sapphire gekauft hat. Wir hatten die Hart Foundation gegen Demolition in einem 2-out-of-3-Falls-Match mit einem Titelwechsel für die Hart Foundation und, was dich natürlich wahrscheinlich besonders gefreut hat, den Texas Tornado Kerry Von Erich gegen Mr. Perfect in einem IC-Title-Match und da dann eben auch den Titelwechsel für den Texas Tornado und da wahrscheinlich auch der größte WWF-Moment für Kerry Von Erich.
Ja, war auf jeden Fall der größte WWF-Moment für den Texas Tornado, definitiv. Und bei dem Hearth Foundation Match kam ja auch die Legion of Doom.
Richtig.
Und haben quasi, weil Demolition ja zu dritt angetreten sind, also nicht, es war auch X, der noch mit am Ring war, immer wieder eingegriffen hat. Und dann kamen die Legion of Doom und haben der Hearth Foundation am Ende dann auch zum Sieg verholfen. Das war schon ein großer Moment, wie ich finde. Und natürlich der Texas Tornado, der Mr. Perfect hier besiegt hat in einem auch soliden, kurzen Match. Allerdings auch hier war wieder Brutus Beefcake als Gegner auserkoren gewesen, aber der hatte sich ja vorher da auch verletzt. Das war doch dieser Bootsunfall, den er da hatte. Deswegen konnte er da nicht antreten, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest war er ursprünglich da für dieses Match auch vorgesehen. Der ist auch ausgefallen. Und natürlich Warrior, Recruit, die beiden, du hast es gerade gesagt, Recruit hat den Schlüssel für gute Matches für den Warrior. Das war auch solide. Und
ein bisschen so kurz. Das war so ja. Unsere einzige Kritik. Und das waren leider nur 10 Minuten. Das hätte noch besser werden können, weil das war bis dahin echt ein starkes Match eigentlich, gerade, also starkes Match für Warrior, auf der Warrior-Skala, sagen wir es einfach mal so. Aber 10 Minuten war da natürlich im Main-Event ein bisschen knapp. Hogan gegen Earthquake hat sich da fast schon größer angefühlt, muss man sagen, im Vorfeld. Aber was da vielleicht bemerkenswert gewesen ist, dass ja auch der Earthquake hier keinen klaren Pinfall eingesteckt hat. Keine klare Pinfall-Niederlage, weil WWF, beziehungsweise natürlich damals noch, auch ganz klar probiert hat, hier den Earthquake noch weiterhin als Top-Heel zu behalten. Deswegen hat er da keine klare Niederlage eingesteckt und das ist schon was Besonderes gewesen. So, und für uns beide, also für mich auch, war der SummerSlam 1990 mein erster SummerSlam, den ich gehabt habe. Ne? Also damals auf Kassette natürlich noch. Ne? Das war wirklich so, ich habe WrestleMania 6 als eine ganz frühe gehabt. Später dann habe ich noch andere WrestleManias mit dazu bekommen und ich glaube aber auch, dass der SummerSlam mein erster gewesen ist. Und der ist jetzt wrestlerisch, also der ist wrestlerisch besser als der davor, finde ich. Hat auch größere Stories, natürlich auch mehrere Stipulationen, das muss man auch mal sagen. Da haben wir auch nicht so oft gehabt. Wir haben Two out of Three Falls Match, Cage Match, ganz selten, dass wir das auch zu der Zeit so in der Häufung bei einer Pay-Per-View-Card gehabt haben. Wo steckst du das hier hin und wie viel Nostalgie ist da bei dir dabei?
Sehr viel Nostalgie. Das ist der einzige Grund, warum ich das so weit oben ranke. Also natürlich sind da legendäre Momente auch, aber legendäre Momente einfach für uns, weil wir da angefangen haben, das auch zu schauen. Das war so der erste Pay-Per-View für mich, wo ich dann wirklich 100% Fan war. WrestleMania habe ich auch, WrestleMania hat mich gekriegt, gepackt und so hat mich zum großen Fan gemacht. Ich habe ja 89 angefangen, Wrestling zu schauen. Da hat es ein bisschen gedauert, bis ich zur WWF gefunden habe. Und der SummerSlam, da war ich richtig into it, hatte vorher den Texas Tornado kennengelernt, als meinen ersten richtigen Lieblingswrestler. Also ich habe Brutus Beefcake, ihr tust ja immer so ein bisschen ab als meinen Lieblingswrestler, aber damals kannte ich mich noch nicht aus. Aber Texas Tornado, der hatte Charisma, den fand ich irgendwie toll und das war für mich ein sehr, sehr großer Moment. Auch der Warrior, den ich wirklich toll fand zu dem Zeitpunkt. Legion of Doom, das meine ja so meine Gruppierung der Warriors, wie sie dann nochmal bei Survivor Series später angetreten sind. Also für mich hat das einfach eine große Bedeutung und deswegen gebe ich hier eine B. Mehr geht's nicht, aber eine B würde ich gerne haben.
B kann ich verstehen. Und ich gehe damit wahrscheinlich objektiv betrachtet eher ein C. Aber
ja, vielleicht sogar noch weiter unten, also wrestlerisch, aber ja.
Ich gehe mit. Einfach, das ist unser Nostalgiebonus, den wir hier einfach geben können. Gönnt uns das an der Stelle, dass das hier nicht immer absolut objektiv ist. Da schwingt natürlich auch ganz, ganz viel Herzblut mit. Ich habe den auch unglaublich oft geschaut. Also ganz klar, das ist wahrscheinlich einer von den SummerSlams, die ich mit am häufigsten geschaut habe. Gerade aus diesen frühen 90ern, Mitte der 90er, extrem oft einfach gesehen. Und da reiht sich dann tatsächlich auch der SummerSlam 91 bei mir ein. Auch da kann ich die Card fast schon vorbeten. Auch da haben wir wieder ein großes IC-Title-Match natürlich mit Bret Hart gegen Mr. Perfect. Ne? Bret Harts erster Singles-Title, den wir hier gehabt haben. Und in einem tollen Match trotz Rückenverletzung von Mr. Perfect. Wir haben die Story um Virgil und Teddy Biasi, die hier zu einem Happy End führt. Und Virgil wirklich absolut over damals, ne? Mit der Unterstützung auch von Roddy Piper. Und er gewinnt dann hier den Million-Dollar-Belt, was ihm letztlich nicht viel gebracht hat. Wir haben dieses absolut ulkige Jailhouse-Match zwischen dem Mountie und dem Big Boss Man mit tollen Vignetten, die ich bis heute sehr witzig finde einfach. Hatten wir letztens auch noch in den Golden Years, habe ich mit Markus Holzer damals noch kommentiert. Tag-Team-Title-Wechsel, Legion of Doom gegen den Nasties, wo sich die Legion of Doom durchsetzen können im Streetfight, der kein so richtiger Streetfight gewesen ist, wenn man ehrlich ist. Und im Main Event, da ein weiterer Liebling von dir, der hier auftaucht, ist nämlich niemand Geringeres als Sid Justice, der als Special Guest Referee in einem Handicap-Match fungiert. Wir wissen ja, dieses ganze SummerSlam steht hier unter dem Motto A Match Made in Heaven und A Match Made in Hell. Und das Match Made in Hell ist natürlich hier die Geschichte zwischen Hogan und dem Ultimate Warrior und dem Triangle of Terror, Sergeant Slaughter, Colonel Mustafa und General Adnan. Was wrestlerisch echt ein beschissener Main Event gewesen ist, wenn man jetzt mal ganz objektiv ist. Nichtsdestotrotz, denkwürdig, weil es erstmal der letzte Auftritt von Warrior gewesen ist, muss man hier sagen, wo er die bösen Schergen mit dem Stuhl raustreibt, aber vielleicht auch der Beginn der...
Rausgerannt und nicht wiedergekommen.
Genau, rausgerannt, nicht wiedergekommen. Stattdessen streckte dann irgendwann der gute Sid seinen Kopf hier durch den Vorhang. Und dann durfte der ja mit Hogan zusammen feiern. Warum, weshalb, wieso? Das sehen wir dann hinterher ein bisschen später. Das sollte auch eine Fehde werden. Auch hier, Shaggy, sehr viel Nostalgie. Ein fantastisches Match auf der Card.
Na, wir haben Virgil hat seinen großen Moment gehabt, darfst du nicht vergessen. Ja, und ich mochte auch den Opener. Den Opener mochte ich ja sehr einfach. Das war was Besonderes. Der Wiki the Dragon Steamboat, der wirklich als Rache auch zurückgekehrt ist, mit Feuerspeien und allem so weiter, über die Spullung und Texten. Die haben irgendwie ganz cool zusammengepasst gegen den Warlord und Power and Chloe, die von Slick ja damals alle, glaube ich, alle drei gemanagt wurden. Das war schon cool. Bei Bret Hart und Mr. Perfect erinnere ich mich an den nervigen The Coach, der damals ja Mr. Perfect begleitet hat, was ich gar nicht so mochte. Also so insgesamt, da ist schon auch viel Nostalgie dabei, aber wrestlerisch reicht das für mich in dem Fall mit der Nostalgie nicht. Also ich bin hier sogar bei einer D.
Das finde ich ein bisschen zu hart, weil wir quasi so eine Art 5-Sterne-Match hier drauf haben. Ich würde dem eine C geben.
Ja, gehe ich mit. Aber
wir haben wahrscheinlich hier das wrestlerisch beste Match der SummerSlam-Geschichte auf der Card.
Ja, zumindest eines der besten. Da stimme ich dir zu.
Bis hierhin meine ich.
Bis dato, ja, definitiv. Aber der Main Event, der war schon echt schlecht. Also der war schon richtig schlecht. Und das ist ja das, was es am Ende mal auch abschließt. Der sollte ja auch in eine neue Richtung gehen. Man wollte ja jemanden aufbauen, der quasi vielleicht der neue Hogan wird. Weil der Warrior sollte es nicht mehr sein, zu dem Zeitpunkt zumindest. Aber trotzdem, also Slaughter, Mustafa, Adnan, also der Sheik ja auch. Also ich weiß nicht, das war schlimm. Aber...
Ich frage mich auch, warum ich diesen Kampf so oft gesehen habe, ehrlich gesagt.
Ich frage mich das auch. Ich glaube, ich habe den nur zweimal gesehen. Ich habe mir zwar ab und an nochmal den SummerSlam angeschaut. Ich glaube, den habe ich 4-5 Mal gesehen. Aber bei iOS gegen Kirk Valentine mache ich immer aus.
Ja, das ist halt auch so ein Filler-Match dazwischen, das muss man sagen. Aber das haben wir auch damals festgestellt. Also die Show kann man flott weggucken. Also das ist wirklich, die sind ja alle nicht so mega lang. Und die kannst du flott einfach so in einem Rutsch durchschauen. C oder D?
Naja, also ich gehe mit einer C hier auch.
Okay, dann gehen wir bei einer C.
Einfach, und, aber da ist sehr viel Nostalgie jetzt noch mit dabei.
So, ja, und jetzt haben wir hier das erste große Ausrufezeichen, würde ich mal sagen. Wir haben schon sehr oft über den SummerSlam 1992 gesprochen und können wahrscheinlich die Karte hier inzwischen auch schon vorwärts und rückwärts herunterbeten. Natürlich die beiden großen Matches, die wir hier haben. Der Main Event, Bret Hart gegen den British Bulldog um die IC Championship. Wembley Stadium, volles Haus, tolle Stimmung, tolle Atmosphäre auch, dadurch, dass wir quasi am Nachmittag starten wir bei Sonnenschein und dann am Abend enden, wo es dann dunkel ist und das Feuerwerk und auch das Licht nochmal mehr zum Tragen kommt. Ein geniales Match im Main Event, natürlich vor allem dank Bret Hart, der hier den British Bulldog, der nicht ganz Herr seiner Sinne gewesen ist, wirklich durch dieses Match Stück für Stück durchgetragen hat. Die Geschichte haben wir schon mehr als einmal aufgedröselt. Trotzdem, tolles Match mit einer tollen Geschichte, emotional davor noch mit einem Roddy Piper, der hier mit einem Dudelsack-Orchester quasi noch gespielt hat. Dann in der Midcard das Match zwischen dem Macho Man Randy Savage und dem Ultimate Warrior mit Flair und Perfect. In welcher Ecke wird Mr. Perfect stehen? Und auch dazwischen sehr vieles, was man mögen kann und was auch diese frühe Zeit ausgezeichnet hat. Also, ich glaube, wir beide lieben ja Rick Martel gegen Shawn Michaels abgöttisch.
Ja. Das definitiv. Auch wenn es ein bisschen seltsam war aus heutiger Sicht, ja. Aber es sind noch Matches dabei, die wir nicht lieben.
Aber ja, aber ich finde, was das hier so schön macht, zum einen die Matchzeiten sind größtenteils relativ kurz und du hast unglaublich viele bunte Gimmicks. Also wenn du jemandem zeigen möchtest, was gerade diese Zeit ausgemacht hat, damals hatten auch schon, ich sag mal, 90% der Leute Themes. Das war ja vorher, gerade bei den ersten SummerSlams, war das ja wirklich nicht so. Dann später natürlich schon. Aber wenn du das den Leuten hier gezeigt hast, das war wirklich so die Zeit, in der man damals groß geworden ist. Das waren die Charakter, die uns damals zu Wrestling-Fans mitgemacht haben. Oder diese bunten, schillernden Figuren teilweise.
Ja,
Ja, auf jeden Fall. Natürlich war Undertaker gegen Kamala jetzt auch kein 5-Sterne-Match, muss man dazu sagen.
Das war aber auch nur 3,5 Minuten lang.
Ja, hat man den Undertaker noch präsentiert. Endete auch in der Disqualifikation übrigens. Nails, Virgil, das war auch so ein typisches Match zu der Zeit, wo man quasi den neuen Heel nochmal groß präsentiert, den man ja aufgebaut hat gegen Virgil, der ja zu dem Zeitpunkt wieder ein Edeljobber auch war.
Hallo, der war der beste Freund vom Bossman, der hat hier seinen Kumpel rächen wollen.
Die Natural Disasters, die ja kurz vorher sich zum einen Face geturnt sind und zum anderen sich auch den Tag Team Gürtel geholt haben. Und deswegen war ja Legion of Doom gegen Money Inc. kein Tag Team Titelmatch. Ja, sagen wir es mal so.
Beim Opener Legion of Doom gegen Money Inc. Ja. Erinnere ich mich immer noch an den Opener mit den Motorrädern.
Ja. Harleys, bitteschön.
Ja. Ne, aber ja. Das war auch mit den goldenen Shoulder Pads für die Legion of Doom, die weiße Hose bei Ted DiBiase, also haben sich alle einfach in Schale geschmissen.
Ja, aber man muss natürlich sagen, Warrior Savage, das vergisst man nicht, und natürlich den Main Event, den vergisst man nicht. Wo du eben gesagt hast, das vielleicht bis dato beste Match beim SummerSlam, wurde glaube ich hier übertroffen.
Ja. Und also für mich ist das einer der besten, denkwürdigsten SummerSlams, die wir in der Geschichte gehabt haben. Ja.
Wir haben also für mich auf jeden Fall Top 3 der SummerSlams, ja.
Eben, für mich auch. Wir haben zwei wirklich herausragende Matches hier auf der Card mit eben den beiden großen Einzeltitel-Matches. Die würde ich beide aus heutiger Sicht in diese 5-Sterne-Kategorie reinpacken. Der Main Event ganz klar, vielleicht der Kampf zwischen Warrior und Savage, vielleicht nicht ganz 5 Sterne, aber 4, 4,5 auf jeden Fall. Und dazwischen haben wir halt ganz viel Filmmaterial. Was aber sehr schnell und sehr kurz gewesen ist, und wir dürfen nicht vergessen, also das Match allein zwischen dem Ultimate Warrior und Randy Savage fast eine halbe Stunde. Und nur mal so zum Vergleich, Nails gegen Virgil 4 Minuten, Rick Martel gegen Shawn Michaels, was fantastisch war, 8 Minuten, das hätte ich mir fast noch länger gewünscht. Auch das Tag-Title-Match nur 10 Minuten. Also man hat hier schon die Gewichtung sehr stark auf diese beiden großen Matches gesetzt und auf die Titel-Matches. Ja. Für mich ist es ein S. Also ganz ehrlich, weil das ist für mich die prägende Show in dieser Zeit.
Ja, definitiv, also bis dato der beste SummerSlam. Ich habe so ein bisschen noch geschwankt, aber ich glaube, wir werden ja noch 2, 3 wahrscheinlich bei S haben. Da werden wir auch nochmal ranken, oder? So war es doch beim letzten Mal, glaube ich, auch.
Ja, wir gucken noch einmal, wo wir da landen werden. Aber ich würde es jetzt erstmal bei S reintun. Ja, weil
ich gehe mit einer S. Aber es gab noch eine oder zwei bessere SummerSlams. Aber ich gehe hier mit einer S mit, ja.
Es ist auch für mich nicht der allerbeste SummerSlam. Der kommt 10 Jahre später. Nicht ganz. Der kommt, ja. Aber da werden wir dann gleich drüber sprechen. Ja, und dann sind wir im Jahr 1993 angekommen. Und wir merken hier zunehmend den Wechsel im Roster von der WWF. Hulk Hogan, gut, der war jetzt auch im Jahr 92 nicht mehr da. Der war ja dann zwischendurch wieder da, dürfen wir nicht vergessen. Der WrestleMania 9, wo er sich nochmal den Titel stibitzt hat hier nach dem Main-Event zwischen Yokozuna und Bret Hart, dann beim King of the Ring wieder verloren. Yokozuna als die große ausländische Entität, die wir hier haben, der Bodyslam-Wettbewerb auf der USS Intrepid damals. Lex Luger, der vom Narcissist zum All-American Hero mutiert und dann, ja, nicht versteht, dass man bei einem Countout-Sieg nicht den Titel gewinnt im Main Event. Ansonsten, also, ich mag diesen SummerSlam auch, aber ich glaube aus den falschen Gründen, Shaggy, weil de facto auch zum Beispiel sowas wie Mr. Perfect gegen Shawn Michaels, da erwarten wir uns eigentlich alle so ein Ding wie Mr. Perfect gegen Bret Hart, war es aber damals nicht, ne? Und dann auch diese Geschichte mit Bret Hart und Jerry Lawler, mit Doink the Clown da mit dabei, mit ganz viel Promo-Arbeit, nicht so geil. Wir haben nochmal Undertaker gegen Giant Gonzalez bekommen, in einem Rest-in-Peace-Match, was ein ganz normales Match gewesen ist. Jetzt bin ich gespannt, wo du das Ding hier hinsteckst und was sind deine Erinnerungen an die Show?
Oh, ich sage es mal so, meine größte Erinnerung ist natürlich, wie Lex Luger am Ende des Pay-Per-Views gefeiert hat. Seinen großen Sieg, endlich hat er es geschafft, Yokozuna zu besiegen. Und die ganzen Faces kamen raus und haben mit ihm gefeiert, seinen tollen Countout-Sieg. Ja, das war ein toller Moment. Und davor, ja, fällt mir ein Song ein, das Match davor war ja, komm, hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer. Tatanka und die Smoking Guns damals in dem Match. Was ich irgendwie ganz cool fand, die zusammenzusehen, die Cowboy und Indianer gegen Bam Bam Bigelow und die Headshrinkers. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass wir Undertaker gegen Giant Gonzalez dabei hatten. Das war nicht gut. Wir hatten wieder so ein Match, wo ein Heel präsentiert wurde wie Ludwig Borger. Wir hatten hier diese Geschichte mit Bret Hart, der erst gegen den Hofnarren von Jerry Lawler angetreten ist und dann gegen Jerry Lawler. Das endete irgendwie ganz cool, weil Bret Hart ja nicht losgelassen hat. Das war schon ein cooler Moment, aber Shawn Michaels gegen Mr. Perfect blieb weit hinter den Erwartungen zurück, muss man sagen. Aber die Steiners gegen Heavenly Bodies, das war ein cooles Match. Da erinnere ich mich dran, das hat mir ganz gut gefallen.
Das stimmt, das hat aber niemand interessiert damals, weil irgendwie niemand so richtig mit den Heavenly Bodies warm geworden ist, außer Shaggy. Was wir hier vielleicht noch erwähnen müssen, ist den Opening Contest, nämlich das war Razor Ramon gegen Ted DiBiase. Das war eins der letzten Matches von Ted DiBiase und vor allem auch das Match, was Razor Ramon zum Babyface quasi endgültig geturnt hat. Ne? Also der ist schon auf dem Weg dahin natürlich zum Babyface geturnt, aber das war dann hier so der erste Pay-Per-View-Auftritt von Razor Ramon als Babyface. Das war ja nach der Niederlage gegen den 1-2-3-Kid, da hat sich Ted DiBiase drüber lustig gemacht, dann haben die beiden so eine Match-Serie mit dem Kid gehabt und dann ist er dann hier am Ende als Sieger rausgekommen. So, was ich witzig finde, aus heutiger Sicht, dass man merkte auch bei der Wahl des Plakats, dass wir noch in den 90ern sind, ne, mit der Überschrift Fat Chance, mit einem Bild von Yokozuna, der Legdrop springt und drunter Somebody has to stop him. Ja, ich habe diesen SummerSlam sehr, sehr oft gesehen. Wir hatten ja damals nichts.
Ja.
Wo steckst du den jetzt hier hin? Für mich ist das eher, geht's eher Richtung D, ehrlich gesagt.
Ja. Das wäre auch meine Buchstabe der Wahl gewesen. Es ist auf jeden Fall ein D-SummerSlam. Also der ist eher im unteren Bereich anzusiedeln. Nicht ganz unten. Auch hier bestimmt noch ein paar Nostalgiepunkte. Und ja auch nur, ich meine, Lex Luger Yokozuna war ja eine groß angelegte Geschichte. Man ist ja nicht den letzten Schritt mit Luger gegangen und hat den trotzdem feiern lassen. Und trotzdem auch Bret Hart, Jerry Lawler war eine Fehde, die in meinen Augen gut funktioniert. Du mochtest die, glaube ich, nicht so.
Nee, gar nicht.
Ich mochte die ganz gerne und fand das schon.
Hat ja Jerry Lawler damals nicht, ne? Das war halt das Problem. Aus heutiger Sicht sehe ich das ein bisschen anders, aber damals fand ich das ultra langweilig. Für mich war es ein alter Mann, der vorher im Kommentar gesessen hat, wie der gegen Bret Hart kämpft, so weißt du?
Aber aus Nostalgiegründen kriegt er von mir noch ein D und kein E.
Okay. So, dann sind wir 94 angekommen. Oh, 94. Passend zur heutigen Zeit mit Leslie Nielsen mit dabei. Wir gehen auf die Suche nach dem Undertaker und haben im Main Event Undertaker gegen Undertaker. Einmal Paul Bearers Undertaker natürlich gegen Ted DiBiases Undertaker. Paul Bearers Undertaker nach dem SummerSlam, nach dem Casket Match gegen Yokozuna natürlich zum Himmel aufgefahren. Wir wissen, der war ein bisschen verletzt. Der gute Mark Calloway musste sich ein bisschen erholen, hat mal eine Geschichte draus gemacht, hat dann Brian Lee in die Montur des Undertaker gesteckt und hat so getan, als ob es derselbe Mann wäre, obwohl er kleiner ist und auch anders aussieht. Das ist ein SummerSlam, über den man, glaube ich, vortrefflich diskutieren kann, weil hier ist alles dabei, was Wrestling gut und was Wrestling schlecht macht, finde ich. Also hier ist auf der einen Seite diese ganz komische Main Event mit dem Undertaker, der jetzt auch wrestlerisch nicht besonders prall ist. Zugleich haben wir dann die erste große Kulmination der Bruderfehde mit Bret Hart gegen Owen Hart im Steel Cage, was natürlich vielleicht eines der drei besten Cage-Matches aller Zeiten ist.
Also das ist wirklich, zumindest technisch gesehen, was die beiden da geliefert haben, wirklich eines der besten Cage-Matches ever.
Ja, dann haben wir aber auch so Dinger dazwischen wie Jeff Jarrett gegen Mabel. Was zwar kurz gewesen ist, aber nicht besonders geil. Ich muss auch sagen, dass ich die Matches zwischen Razor Ramon gegen Diesel nie besonders aufregend fand. Das war auch eine Viertelstunde. Alondra Blaze gegen Bull Nakano war ein tolles Match, muss man hier an der Stelle sagen. Es war ein sehr gutes Match. Opening Contest, Bam Bam Bigelow und IRS gegen die Headshrinkers, DQ-Sieg. Auch da vorher natürlich irgendwie Titelwechsel Richtung Shawn Michaels und Diesel damals. Dann haben wir noch den großen Verrat gehabt, Tatanka, der hier sich an den Million-Dollar-Man verkauft und uns alle an der Nase herumgeführt hat und auch Lex Luger betrügt. Ja, Shaggy, da ist alles mit dabei, oder? Von Weltklasse bis hin zu Kreisklasse.
Ja, also Kreisklasse ist ein bisschen hart natürlich, aber wrestlerisch ist es gar nicht so fern. Also man hat natürlich mit Bret Hart Owen Hart wirklich ein Hammer-Match gehabt. Und mit dem Undertaker gegen den Undertaker auch eine große Geschichte. Also das war schon eine große Geschichte, die man hier mit Leslie Nielsen und auch dessen Chef, ich habe gerade den Namen vergessen, der ja auch hier aufgetaucht ist, der quasi sein Chef in dem Police Department. Das, also ich bin ja ganz großer Nackte Kanone Fan. Ich habe jetzt vor kurzem den ersten Teil mir nochmal angeschaut.
Ich auch.
Und ich muss sagen, da sind einige Witze, die nicht mehr funktionieren und es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, O.J. Simpson zu sehen, aber da funktioniert immer noch so viel und man kann so vieles auch mitsprechen und ich freue mich sehr auf den neuen Naked Gun Film, wo ja auch Cody Woods eine kleine Rolle spielen wird. Da freue ich mich schon drauf, den bald mir mal anzuschauen.
Von dem habe ich sehr viel Angst, ehrlich gesagt. Ich glaube, da wird sehr viel in mir zerbrechen.
Ja, ich glaube, Liam Neeson ist, das ist schon ein guter. Der ist auch sehr witzig. Der wird das auch so machen, wie Celeste Nielsen gemacht hat. Also ernst spielen, weil das ist genau das, was du machen musst. Und ich glaube, das kann funktionieren. Ich bin da guter Dinge. Aber natürlich kann es auch voll nach hinten losgehen. Hier hat's funktioniert. Hier hat's den SummerSlam ein bisschen bereichert, das Erscheinen von Leslie Nielsen. Auch wenn in der vorher ernsten Geschichte plötzlich so jemand dabei war, war dann natürlich seltsam. Aber das war schon witzig, so über durch die Show als roter Faden. Aber das ist das, was in Erinnerung bleibt. Wir haben den Undertaker erstmals ja auch mit Lila dann gesehen, den alten Undertaker, Lila-Schwarz gegen Grau-Schwarz. Der Undertaker war zu dem Zeitpunkt ja noch so ein langsamer Wrestler und so war auch der Main Event, hatten wir zwei langsame Wrestler, also kein gutes Match. Aber für den Undertaker ein großer Moment natürlich und Bret Hart, Owen Hart steht über allem, aber insgesamt, weiß nicht, also eine C kann ich hier nicht geben. D fällt mir einem auch schon schwer, aber aufgrund der Hart-Brüder muss ich, glaube ich, eine Idee hier geben.
Das ist es halt, ne? Also auch da wieder die Matchzeit. Das Ding ging ja allein eine halbe Stunde und das war ja gefühlt die halbe Wrestling-Zeit der Card, also übertrieben formuliert jetzt, ne? Deswegen, ich glaube, ich gehe hier auch mit einer D, aber viel mehr ist da auch wirklich nicht drin, ne? Also eher so D mit Tendenz zu E, aber ich gehe da trotzdem noch mit einem D. Ich kann ja, wir machen jetzt den, vielleicht machen wir die ersten 10 Jahre und dann gehen wir noch einmal ganz kurz durch, damit alle, die hier das nur per Audio hören, das auch nachvollziehen können. Aber da haben wir noch ein paar Jahre hin, bis 98. Wir sind im Jahr 1995 angekommen. Wir wissen, das Jahr 1995 bei der WWF, das war super.
Ja, so. Aber SummerSlam macht es, das ist jetzt extrem schwierig, wo du eben gerade noch gesagt hast, da hatten wir sehr viel Weltklasse und Kreisklasse. Ja. Hatten wir hier gefühlt nur Weltklasse oder Kreisklasse, oder? So ein bisschen.
Ja, wir hatten erstmal eine absolut generische Undercard, wenn man sich das anschaut, wo man neue Gesichter präsentiert hat. Also hier Hunter Hearst Helmsley gegen Bob Holly zum Beispiel. Die Smoking Guns gegen die Blue Brothers, ne? Jacob und Eli, die ja später auch noch hier als die Harris Brothers bekannt wurden. Damals hatten sie aber noch Haare. Wir hatten Barry Horowitz gegen Skip, diese Geschichte Underdog-Story um Barry Horowitz. Dann auch Women's Action mit Bertha Faye gegen Alundra Blaze, was weitaus schlechter gewesen ist als Alundra Blaze gegen Bull Nakano zum Beispiel. Ein sehr, sehr schwieriges Casket-Match zwischen dem Undertaker und Karma damals. Da ging es um die Kette, beziehungsweise um die Urne. Also erst die Urne, dann eingeschmolzen, deswegen die Kette. Bret Hart musste hier nach dem Fußkuss-Match beim King of the Ring, und das deutsche ich jetzt absichtlich so ein an der Stelle, eine Kiss-My-Feet-Match, musste sich Bret Hart mit dem Zahnarzt von Jerry Lawler auseinandersetzen, der nämlich dann, weil Jerry Lawler den fauligen Geschmack von Bret Harts Füßen wieder aus dem Mund rauskriegen musste, und dieser Zahnarzt war ja niemand Geringeres als Isaac Yankem, beziehungsweise als Glenn Jacobs, beziehungsweise als Kane natürlich. Bis hierhin ist es schwierig, dann wird's hochgradig gut. Shawn Michaels gegen Razor Ramon, quasi ein WrestleMania-Rematch, Leitermatch um die IC-Championship. Ganz andere Art von Match, als wir das bei WrestleMania 10 gesehen haben. Sehr Story-fokussiert, stark auf das Knie hier von Shawn Michaels eingeschossen, der auch, es war Babyface gegen Babyface damals. Fantastischer Kampf, kann man nicht anders sagen. Und dann...
Der ist mindestens genauso gut wie der andere Leitermatch, würde ich behaupten. Genau.
Ja, vollkommen. Ganz anderes Match, aber trotzdem absolut herausragend.
Das war's, oder? Sonst gab's kein Match mehr, glaube ich.
Ja, und dann, ich finde es so ein bisschen witzig, ne, was die Poster angeht. Face the Heat ist ja hier auch der passende Slogan eigentlich für den Main Event, oder? Diesel gegen King Mabel. Mabel zum Heel geturnt damals ja gegen Lex Luger und dann King of the Ring und dadurch Main Event beim SummerSlam gegen Kevin Nash. Ja, ich erinnere mich nur daran, wie er Kevin Nash ins Kreuz gesprungen ist, ehrlich gesagt. Ansonsten ist das ein Main Event des Grauens, der einem SummerSlam absolut nicht würdig ist.
Ja, also vielleicht schauen wir gleich mal drauf, wenn wir fertig sind, vielleicht der schlechteste Main Event in der Geschichte des SummerSlams.
Ja,
also wahrscheinlich sogar.
Ja, ja. Und jetzt deswegen jetzt, das ist jetzt wirklich schwierig, dieses Ding zu werten, weil wir haben natürlich wirklich ein herausragendes Match hier mit Shawn Michaels gegen Razor. Ich fand auch, jetzt mal fernab des blöden Gimmicks von Isaac Yankem gegen Bret Hart. Man hat da gesehen, dass der Isaac Yankem durchaus was kann. Ne? Und gerade in Zusammenarbeit mit Bret Hart.
Ja, und der Opener war auch toll. Also
der Opener?
Das
war Hakushi gegen One, Two, Three, Kid. Den habe ich vergessen tatsächlich. Ja,
ja, der war toll.
Der war toll. Viel zu kurz. Hätte ich gerne 15 Minuten gesehen. Bin ich aber bei dir. Ja, hatten wir auch als Match of the Week. Den habe ich vergessen, ja. Wo packen wir das Ding hin, Shaggy? Ist das ein F? Das wird gerne als einer der schlechtesten SummerSlams verkauft, ob des Main Events, aber wenn ich jetzt die Card durchgehe, war dann auch ein paar Matches dabei, wie gesagt, ist das ein F?
Da waren schon gute Matches dabei und ich glaube, das war einer der besten Pay-Per-Views des Jahres für die WWE trotzdem. Da muss man so weit gehen, was nicht gut heißt, aber ein F würde ich hier nicht geben aufgrund von Shawn Michaels, Razor, auch aufgrund von Hakushi gegen The Monster Street Kid, ganz klar. Aber mehr als eine D kann man aufgrund des Main Events nicht geben. Eine E meine ich, also ich bleib bei der E.
Ja, ich überlege halt auch noch, was es ist, ne? D oder E, aber ich glaube, ich würde hier auch eher auf ein E gehen.
Lass uns hier den Main Event abstrafen.
Ja, also dafür, also hier ist auch vieles dabei, was halt keine Story-Signifikanz hat, ne? Was jetzt keine Bedeutung gehabt hat. Und das ist eben so ein bisschen das Ärgerliche an der Kiste. Aber deswegen auch da wieder, du hast manchmal Matches dazwischen, die reißen es dann eben raus. Und das war dann hier das Leitermatch, aber trotzdem, der Main-Event ist natürlich eine Frechheit gewesen. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Ja, kommen wir zum Jahr 1996. Da natürlich auch der Main Event, was über das man wahrscheinlich am meisten diskutiert hat im Nachgang. Shawn Michaels gegen Vader. Und das hätte eigentlich ein Dream-Match-Potenzial gehabt, ist aber dann natürlich auch aufgrund der Attitüde von Shawn Michaels zur damaligen Zeit so ein bisschen ja fast verkommen. Das Match ist gut, hätte aber so viel besser werden können, ne?
Wenn ja, also vom Dream-Match zum Albtraum-Match für Vader zumindest, ja, muss man sagen, ja.
Ja. Und hat auch für ihn wirklich ein Riesenproblem gehabt dann im späteren Verlauf. Wir kennen diesen Moment, wenn Vader am Boden liegt, Shawn Michaels springt was vom Top Rope und Vader hat offensichtlich einen Spot verpasst und Shawn Michaels beschimpft ihn dann am Boden und tritt nochmal nach. Und ich habe mich da manchmal gefragt, so, warum hat Vader dem nicht einfach ein paar reingehauen? Er hätte es doch machen können. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Wir hatten ein sehr außergewöhnliches Match, Shaggy. Eines meiner damaligen Lieblingsmatches tatsächlich. Mankind gegen den Undertaker im Boiler Room Brawl mit dem Betrug von Paul Bearer dann im Nachgang an dem Undertaker. Ein schreckliches Match mit Jerry Lawler gegen Jake Roberts. Wir hatten Goldust gegen Mark Merrow, Psycho Sid gegen British Bulldog, Owen Hart gegen Savio Vega im Opener und dann noch ein Four-Way Tag Team Elimination Match mit den Smoking Guns, den New Rockers, den Godwins und den Body Donners. Ja, auch hier eine bunt gemischte Karte und ich überlege auch, wo wir das hinpacken. Also ich habe auf der einen Seite halt einen Softspot für dieses Boiler Room Match dazwischen, aber dann ist auch sehr viel dabei, was jetzt nicht so herausragend ist. Der Main Event hätte so viel besser sein können. Wie geht's dir da?
Ja, geht mir ganz genauso. Also ich war eher im Endeffekt enttäuschend, was man da auch hatte insgesamt. Das war eher wirklich, wirklich enttäuschend. Ich erinnere mich aber noch, man konnte das damals auch im Free-for-All sehen. Das hat man in Deutschland auch ausgestrahlt einmal. Zumindest habe ich es gesehen. Stone Cold Steve Austin gegen Yokozuna. Das war ja auch Yokozuna gar nicht mehr Herr seines Könnens. Innerhalb von 2-3 Minuten von Steve Austin einfach auch niedergewalzt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber insgesamt der Main Event, das war schon gut, aber so mit dem Wissen, was wir jetzt danach hatten, wie auch Shawn Michaels war und was auch wie Shawn Michaels drauf war, muss man sagen, hat das Match natürlich deutlich runtergezogen. Aber Mankind gegen Undertaker, das habe ich immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung.
Ja, was ist es? Ist es ein D? Ist es ein E? Ist es ein C? Nee, C ist es nicht.
Ist es ein E? Also ich schwanke auch zwischen D und E, aber ich würde, wenn ich mir die anderen so anschaue, die wir auch auf D haben, würde ich da auch eine D geben.
Ich frage mich mittlerweile, ob der 93er Rumble wirklich ein D ist, ehrlich gesagt.
Ja, gell, frage ich mich aber auch.
Also ich meine, 96, ja, Main Event, okay. Ja, es ist halt nicht so schlecht wie der, ja.
Ja, die sind nicht gleich. Also nee. Wir müssen da nochmal unterordnen in D. Aber da müssten wir, aber ich weiß nicht, F, wenn wir den bei E einpacken würden, würde man auch sich auch fragen, passt der zu den anderen beiden? Also ich finde, das ist schon okay so.
Ja, müssen wir gleich mal weiter kramen. Gehen wir weiter Richtung 1997. Jetzt gehen wir schon langsam in die Attitude Era hier rein, in die angehende. Main Event Match war damals Bret Hart gegen den Undertaker mit dem Special Guest Referee Shawn Michaels natürlich, ne? Die alte Fehde, die hier nochmal aufgerissen wird. Bret Hart damals schon eindeutig zum Heel geturnt nach WrestleMania 13. Und, die Fehde zwischen Shawn Michaels und Bret Hart sollte ja hier noch Richtung, gerade auch Survivor Series natürlich da, ordentlich Tempo aufnehmen, zwinker, zwinker. Dann am Ende auch, wir kennen das ja, das Anspucken von Bret Hart in Richtung Shawn Michaels, der den Undertaker versehentlich mit dem Stuhl niederschlägt. Sehr guter Main Event, muss man hier an der Stelle sagen. Wir hatten das Match zwischen Stone Cold Steve Austin und Owen Hart, was auch tendenziell ein sehr gutes Match gewesen ist, aber natürlich durch diesen Piledriver am Ende ein sehr unschönes Ende fand. Und der Rest war auch da, würde ich sagen, oder?
Der Rest war halt da. Wir haben Brian Pillman auf der Card. Also ja, da habe ich mich sehr, sehr gefreut auch. Ja, der Rest war auch da, aber trotzdem finde ich,
und das Cage-Match war fantastisch. Entschuldige, der Opener. Das Cage-Match zwischen Mankind und Hunter Sansley war fantastisch.
Den wollte ich gerade nämlich erwähnen, weil das war nämlich ein toller Opener. Und auch der Undertaker hat wirklich mal gezeigt, was für ein auch guter Wrestler der auch war. Also so bei einem SummerSlam, wenn man sich eben noch erinnert an Undertaker gegen Undertaker, das waren die ruhigen Sachen. Hier hat er schon mal eine Schippe draufgelegt. Und ab hier war er dann auch ein guter Wrestler, muss man sagen, spätestens bei SummerSlams zumindest gesehen. Das hat funktioniert. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Top 10 SummerSlam von allen SummerSlams, die es sind. In die Top 10 gehört der für mich meiner Meinung nach schon. Ich schwanke hier zwischen B und A.
Ich finde, wir haben hier so ein bisschen so ein Loch in der Midcard, ne? Wir haben einen starken Opener, dann haben wir
Wir haben doch die Los Periquas in der Midcard.
Wie ich sagte, wir haben ein Loch in der Midcard.
Ach so, stimmt. Na gut, wir hatten die Disciples auf Apocalypse damit. Mit den Harris-Brüdern erneut. Ja. Wenn die auf der Karte sind, hast du recht, da gibt's immer einen Punktabzug. Also hier B.
Opener, fantastisch. Goldust gegen Brian Pillman war ja damals so eine Story-Implikation. Das war doch, war das die Geschichte, wo Brian Pillman danach ein Kleid tragen musste?
Ja.
Ja, ne? Legion of Doom gegen die Godwins, das war ja doch die Sache mit dem gebrochenen Nacken damals. Das hat man auch so ein bisschen zu verkaufen, war aber jetzt nicht spektakulär. Bulldog gegen Ken Shamrock. War das mit dem Hundefutter, ne? Wo dann am Ende der Bulldog da in die Dose Hundefutter greift und Ken Shamrock
das Ding
haut. Ja. B oder A, B oder A, B oder A. Ich glaube, ich gehe hier tatsächlich auf ein A vom Gefühl.
Echt? Ja. Bin ich dabei.
Also natürlich alles nicht wrestlerisch herausragend, aber wenn man jetzt so durchgeht und sich dran erinnert, hat das auf jeden Fall viel Geschichte. Und da gehe ich dann mal auf den Arm mit, auch da wieder natürlich mit dem Ausrufezeichen. Warum man hier am Tearmaker so ein riesen dickes Plakat hat, weiß ich auch nicht.
Aber, ja gut, kommen wir jetzt mal dazu.
Ja, du darfst doch mal sagen, willst du die beiden B packen?
Aber nur im Hinblick auf das, was jetzt danach kommt.
Okay.
Das macht es schwieriger. Deswegen lass uns das lieber in B packen.
Okay.
Denn jetzt, für mich kommt jetzt jemand, den ich, ein SummerSlam, den ich auf jeden Fall davor einordnen würde.
Boah, das ist, den 98er SummerSlam mag ich ja gar nicht so gern, muss ich dazu sagen.
Ich finde den gut. Aber lass uns direkt drüber reden.
Ich weiß, es gibt viele Leute, die den sehr mögen. Der hat bei mir so atmosphärisch nie gezündet. Ich mochte diesen Look nicht von dem Garden, wo es ja damals gewesen. Ich fand, das war so düster und mir hat da irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Aber ja, Main-Event-Match, Undertaker gegen Stone Cold Steve Austin, sehr gutes Match, muss man hier auch an der Stelle sagen, wie du schon richtig angesprochen hast. Undertaker damals nochmal wirklich in dieser Wrestling-Phase auch und wo er das Zombie-Gimmick wirklich abgelegt hatte und hier sich nochmal sehr präsentiert. Das war auch das Ding mit dem Leg-Drop, oder? Weil der Leg-Drop vom Top-Rope nach draußen gesprungen ist. Triple H gegen The Rock, IC-Title-Match. Auch sehr, sehr gut. Ein ganz anderes Leitermatch, als wir es auch zwischen Shawn Michaels und Razor natürlich schon gesehen haben. Zwar auch hier die Knieverletzung von Triple H, aber toll erzählt, sehr dramatisch, hart geführtes, brutal geführtes Match. Wildes False Count Anywhere Match mit den New Age Outlaws und Mankind Handicap Match damals, wo er dann auch noch Kane, meine ich, mitgemischt hat am Ende. Dieses Lion's Den Match zwischen Owen Hart und Ken Shamrock. Mixed-Tag-Match, Edge und Sable gegen Mark Merrow, Jacqueline, Hair vs. Hair, X-Pac gegen Jeff Jarrett. Wir haben so ein Handicap-Match.
Ich glaube, Hair vs. Hair, darfst du nicht
vergessen. Genau, hab ich gesagt.
Achso, stimmt, das war da, wo Jeff Jarrett dann sich endlich mal die Haare hat abschneiden lassen.
Das war auch gut. Das hat ihm gut getan, die Haare abzuschneiden.
Ja.
Das soll ich vielleicht auch mal machen.
Ja.
Genau, X-Pac gegen Jeff Jarrett, die Oddities gegen Kai and Tai und das Opening Contest D'Lo Brown gegen Val Venus. Tatsächlich, wenn ich das durchgehe und wenn ich mich daran erinnere, war das ein gerade auch ein gut aufgebauter SummerSlam, gerade wenn du die Steigerung anschaust, die halt hier in der Card drin gewesen ist. Du hast eine eindeutige Abstufung gehabt, es wurde immer besser quasi Richtung Main Event. Das hat man sehr gut gemacht mit den beiden absolut längsten Matches auf der Card mit Triple H gegen The Rock und Stone Cold Steve Austin gegen Undertaker. Ja, Shaggy, sag mal was.
Ja, ich bin hier für eine A. Also, ich weiß, du hast gerade gesagt, du bist jetzt nicht der große Fan, aber wenn man schon mal die Oddities hat gegen Brian Tillet auf der Card, dann kann man. Nee, ich ränke den ein Stückchen über dem 97er. Für mich ist der 98er tatsächlich noch mal besser, aufgrund auch der beiden Matches zum Schluss, definitiv. Und auch Ken Shamrock gegen Owen Hart war, fand ich, was Besonderes in diesem Lion-Stand-Match.
Ja.
Also ja, für mich ist das ein A.
Ja, komm, ich gehe mit. Da gehe ich mit. Also, da muss ich auch mal meine persönlichen Gefühle irgendwie beiseite schieben. Ich pack das mal in A. Das ist schon okay. So, jetzt sind wir bei 98 angekommen. Ich habe ja gesagt, dann machen wir einen kleinen Cut und ich lese mal gerade vor, wo wir jetzt stehen. Also bei S haben wir momentan nur den SummerSlam 92, bei A den SummerSlam 98, bei B den 91er und 97er, bei C den 88er und 91er, bei D sind wir beim 93er, 94er und 96er und bei E haben wir den, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, 89er und den 95er. Und bei F haben wir bis jetzt noch nix. Und ich find's aber schön, danach kenne ich alle Poster auswendig hier von dem ganzen Ding. Endlich auswendig, genannt wie in meinem Panini-Album früher. So, machen wir weiter hier im Rundown. Wir sind im Jahr 1999 angekommen, lieber Shaggy. Jetzt ist die Attitude Era schon im absolut im vollen Gange und wir haben natürlich hier den Main Event mit Mankind gegen Stone Cold Steve Austin, dem amtierenden Champion und Triple H, wo sich ja auch Stone Cold Steve Austin so ein bisschen quergestellt hat und keinen Bock gehabt hat, hier seinen Titel an Triple H abzugeben. Deswegen hat man es ja zu einem Triple Threat Match gemacht, sodass dann der Belt sozusagen über Mankind hinterher zu Triple H wandern konnte. Hier noch mit Jesse the Body Ventura als Special Guest Referee. Wir haben The Rocking Billy Gunn gehabt. Wisst ihr noch Billy Gunn als King of the Ring?
Ja, kiss my ass.
Genau. Wir hatten Undertaker und Big Show gegen Kane und X-Pac um die Titles, Tag Titles. Wir hatten Test gegen Shane McMahon im Greenwich Street Fight mit Implikationen für Stephanie und Test, also für die Beziehung der beiden Turteltauben hier. Ne? Wenn Test gewonnen hätte, dann wenn Test gewinnt, dann muss Shane die Beziehung anerkennen und wenn Test hier verloren hätte, dann wäre die ganze Geschichte gelaufen gewesen. Naja, war es so auch auf anderem Wege, wenn man ehrlich ist. Ken Shamrock gegen Steve Blackman, Ivory gegen Torrey, Al Snow gegen den Big Boss Man im Hardcore-Match, die Acolytes in einem gewinnenden Tag Team Turmoil Match und im Opening Contest hatten wir einen doppeltes Titelmatch mit Jeff Jarrett gegen D'Lo Brown, der damals IC und European Champion gewesen ist. Also eine bunt gemischte Card mit wenig, was wirklich heraussticht. Also jetzt kein Match, wo ich sagen würde, boah, krass, das ist so ein Fünf-Sterne-Brecher, wie wir es jetzt häufiger mal gehabt haben. Wie siehst du hier die Card?
Ja, ich bin kein großer Fan des SummerSlams 1999, muss ich sagen. Obwohl wir da natürlich dieses Tree-Match hatten mit Ken Shamrock und Steve Blackman. Tree-Match für einige. Aber insgesamt, also habe ich den jetzt nicht positiv in Erinnerung und habe den auch, glaube ich, wenig dann nochmal gesehen. Im Gegensatz zu den Zweien davor oder auch zu denen, die jetzt danach kommen werden. Also ich bin da hier kein großer Fan und ich würde den tatsächlich eher bei C oder D einordnen.
Ja, ich finde, der hat, also klar, du hast allein durch diesen Main-Event, wenn man auch da wieder Hintergrundwissen, ich finde, das hat extrem diese Bedeutung aus diesem Main-Event. Ja, das war ein guter Main-Event. Das war jetzt kein herausragender Main-Event, das war ein guter Main-Event mit Jesse Ventura noch dabei, aber im Nachgang hat es halt extrem viel Luft aus dem ganzen Ding rausgenommen, weil eigentlich dieser Titelwechsel nicht die allergrößte Bedeutung gehabt hat. Es war schön nochmal, dass Mankind das Ding gehabt hat, aber jetzt ja wirklich kurze Zeit später wieder an Triple H verloren, damit der dann den Titel sich holen konnte. The Rock gegen Billy Gunn war die Beerdigung von Billy Gunn. Also jegliche, wenn wir uns mal gefragt haben, kann aus Billy Gunn ein Main-Eventer werden nach dem Match? Nope, auf gar keinen Fall. War das nicht auch mit dieser etwas korpulenteren Dame, wo er dann hinterher den Advanced küssen musste?
Sesame, Daddy Ass.
Ja, so ungefähr, nur andersrum.
Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt. Kann gut sein.
Das Tag-Match, das war okay. Test gegen Shane McMahon war das wahrscheinlich wrestlerisch beste Match auf der Card. D.
Ja, ich bin beim D vollkommen fein.
Okay. So, jetzt wird's dann aber, jetzt wird's spannend. Jetzt kommen nicht langsam die dicken Klopper hier. Also jetzt sind wir auch in der interessanten Phase vom SummerSlam, auch in der SummerSlam-Geschichte angekommen. SummerSlam 2000 haben wir das große, auch wieder ein Triple Threat Match hier mit The Rock, Triple H und Kurt Angle. Kurt Angle am Anfang des Matches mit einem beängstigenden Bump hier auf den Tisch. Und da ja auch diese Love-Triangle-Geschichte, ne, mit Stephanie McMahon und Triple H und eben Kurt Angle mit dabei und The Rock irgendwo dazwischen als Champion. Eine absolute Frechheit zwischen Undertaker und Kane, was Undertaker damals als American Badass und was halt hier im DQ geendet ist, beziehungsweise No Contest geendet ist.
No Contest.
Dafür aber, von wegen, wir sprechen immer von Kloppern in der Midcard. Ne? Wir haben zwei, wie ich finde, Klopper hier in der Midcard. Mit Chris Benoit gegen Chris Jericho im Two Out of Three Falls Match und das erste TLC-Match zwischen Edge und Christian, den Hardys und den Dudleys. das sind die beiden Matches, die hier absolut herausstechen, finde ich. Und der Main Event war auch noch gut. Dazwischen haben wir auch noch so, ja, Main Event, Quatsch, Main Event Open, da müssen wir nicht drüber sprechen. Hier mit Right to Censor gegen Too Cool. X-Pac gegen Road Dogg, der Battle of the X war grauenvoll. Eddie und China gegen Valvinus und Trish Stratus, wo es ja, wo ja quasi der Titel auf dem Spiel gewesen ist, abhängig davon, wer hier wen pinnt. Und da war es doch mal nicht China, die sich den Titel geholt hat, oder?
Ja, aber es war doch, das war eine tolle Geschichte
mit, ja, ja, mit
China und Eddie. Also das war eine super Geschichte und die, finde ich, hat auch total funktioniert. Und China hat sich hier den Titel geholt, ja.
Genau, ne? Jerry Lawler gegen Taz, schwamm drüber. Und dann noch das Hardcore-Match zwischen Steve Blackman und Shane McMahon, was ja am Ende richtig spektakulär gewesen ist mit dem Sturz von Shane McMahon von der Balustrade vom Titantron quasi runter und Steve Blackman dann auch mit dem Elbow. Da waren schon ein paar denkwürdige Sachen dabei, oder?
Ja, das ist definitiv ein denkwürdiger Moment und für mich auf jeden Fall ein SummerSlam, der in meinen Top 5 ist. Also so weit würde ich sogar gehen. Das ist auf jeden Fall für mich ein Top 5 SummerSlam von allen insgesamt. Deswegen bin ich hier bei einer A.
Wollte ich gerade sagen, da muss es ja ein A sein. Ich kann damit leben, allein auch hier wieder historische Signifikanz. Ne? Tables, Ladders and Chairs muss man hier ganz klar ganz oben ansetzen und dann noch einiges mehr, ne? Undertaker gegen Kane, dass das nicht geil war, lassen wir mal außen vor, aber natürlich hier Main Event war gut und spannend, auch damit Story. Chris Benoit und Jericho, die können gute Matches im Schlaf abliefern, das war noch nicht deren Top-Match, weil es da auch zu wenig Zeit für gegeben hat, trotzdem war es ein tolles, gutes Match, was wir da gehabt haben. Kann ich mitleben mit dem A. Aber trotzdem, jetzt merkt man erstmal, jetzt ist hier die WWE nämlich on a roll, muss man sagen, zu der damaligen Zeit. Jetzt haben wir 2000er SummerSlam, der 99er war nicht ganz so stark, der 2000er war stark, jetzt sind wir beim 2001er angekommen.
Schauen, was die Invasion uns bringt.
Ja, also ich muss sagen, da hätte man einfach die Main Events tauschen müssen. Da hatten wir zwei Championship-Matches gehabt und man hat sich ja hier, weil The Rock wieder zurückgekommen ist, hat man gesagt, ja, The Rock muss in den Main Event gegen Booker T. Fand ich aber als Main Event ziemlich lame, muss ich sagen. Ja, da war klar, dass da Booker T den kürzeren zieht und man hat es so ein bisschen versucht aufzubauen, natürlich noch mit der Geschichte mit Shane McMahon mit dabei und so, aber nee, der Main Event hier, das Match, was man sich gerne anschaut, ist natürlich Kurt Angle gegen Stone Cold Steve Austin, das war ein toller Main Event. Was ich auch sehr mochte, war Rob Van Dam gegen Jeff Hardy hier im Leiter-Match. Nicht ganz so gut wie deren Hardcore-Match bei Invasion, trotzdem sehr gutes Match. Und auch sonst war da noch einiges dabei, was mir Spaß gemacht hat. Ne? Also der Opener, Edge gegen Lance Storm zum Beispiel. Ja. Edge holt sich hier den IC Championship, war ein gutes Ding. Auch sowas wie X-Pac gegen Tajiri war gut und unterhaltsam. Jericho gegen Rhino war gut und unterhaltsam. Gut, wir hatten die Brothers of Destruction, die Diamond Dallas Page und Chris Kanyon hier im Steel Cage squashen, so muss man sagen. Aber trotzdem fand ich, das war damals ein sehr unterhaltsamer SummerSlam. Aber nicht ganz auf dem Niveau vom Vorjahr.
Nein, das definitiv nicht, bei weitem nicht. Aber es war ein solider SummerSlam. Wir hatten da schon auch deutlich schlechtere und die Invasion-Storyline, wir wissen, sie hat nicht funktioniert, aber sie war trotzdem zu dem Zeitpunkt interessant, für mich zumindest. Also ich fand das ganz spannend, dass man sowas hatte und dass man da quasi die Konkurrenz, die man ja immer beobachtet hat, jetzt plötzlich auch bei der WWE war. Also das war schon irgendwie ganz cool und deswegen ist er auch für mich noch positiv in Erinnerung. Aber natürlich nicht auf dem Niveau von dem Jahr davor und auch nicht auf dem Niveau bei weitem nicht von dem, was jetzt noch danach folgen sollte. Ja. Aber das ist trotzdem solide. Also ich schwanke hier zwischen einer C und B sogar.
Ja. Würde ich dazwischen stecken? Jetzt überlege ich gerade, wo wir das einsortieren. Schwierig. Ich tendiere fast eher zu einem B als zu einem C. Ja.
Bin ich dabei. Bin ich absolut einverstanden. Das war schon ganz gut.
Dann können wir auch nachher nochmal überlegen. So, und jetzt ein SummerSlam, den haben wir auch schon diverse Male hier besprochen, thematisiert. 2002er sind wir jetzt angekommen. Main Event Brock Lesnar. Brock gegen Rock natürlich um die Undisputed Championship. Wirklich ein Generationenwechsel, den wir jetzt hier gehabt haben. Dann natürlich das Comeback von Shawn Michaels, Unsanctioned Street Fight. Für mich eines der absolut emotionalsten und besten Matches, die ich jemals gesehen habe. Ich liebe diesen Kampf. Undertaker gegen Test war auch da.
Rob Van Dam gegen Chris Benoit. War okay, ja.
Rob Van Dam gegen Chris Benoit war gut.
Ja.
Da habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr fast erwartet, war trotzdem gut. Un-Americans gegen Booker T und Goldust war okay. Edge gegen Eddie war gut. Ric Flair gegen Jericho war okay. Kurt Angle gegen Rey Mysterio ist eines der besten Matches unter 10 Minuten, die man sich vorstellen kann. So. Und für mich ist das ganz klar S. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Also allein wegen dem Unsanctioned Match, wegen dem Main Event, wegen dem Opener. Das ist für mich vielleicht sogar der beste SummerSlam, den wir haben.
Ja, für mich ist das auch wahrscheinlich der beste SummerSlam, den wir haben. Da komme ich auch gar nicht an einem S vorbei. Also ich finde den super, ich finde den toll insgesamt. Auch Matches, wo du gesagt hast, die sind okay, die waren für mich toll. Ich mochte die Un-Americans sehr, ich mochte auch das Team Booker Team Goldust. Das war für mich auch ein tolles Match und das hat schon gut funktioniert insgesamt. Also hier auf jeden Fall für mich auch ein S.
Ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Street Fight zwischen Shawn Michaels und Triple H gesehen habe, ne, wo du damals nicht wusstest, wie fit ist Shawn Michaels, ne, und Triple H geht dann auf den Rücken und du fieberst dann bei jeder Aktion mit, die Shawn Michaels zeigt und denkst bei jeder Aktion so, oh nein, hoffentlich hält der Rücken und so. Absolut, absolut herausragend. Und deswegen, das ist auch ein, wenn wir von 5-Sterne-Matches hier im Rahmen dieses Podcasts sprechen, das fällt auch genau damit rein.
Ja.
So. Aber
jetzt zum tollen Poster. Jetzt kommen wir endlich zum SummerSlam mit einem wirklich tollen Poster.
Ja, mit Sable, die sich hier das SummerSlam-Emblem um die Hüften und um die Brust geschnallt hat. Fantastisch, wenn man schon keinen Wrestler hat. SummerSlam 2003, natürlich hier Elimination Chamber im Main Event mit Triple H, Goldberg, Chris Jericho, Shawn Michaels, Randy Orton und Kevin Nash. Boah, wilde Mischung, oder? So, muss man mal sagen, ne? Das war ja das Ding, wo alle erwartet haben, dass Goldberg sich das Teil holt, weil Triple H angeschlagen gewesen ist. Irgendeine Hüftverletzung? Der hatte auch so eine lange Hose damals getragen, so eine Pampers, so sah das aus, weil der da noch irgendwie so dick bandagiert gewesen ist. Ja, auch da kein Vergleich zum Elimination Chamber Match bei der Survivor Series. Wir hatten noch Kane gegen Rob Van Dam, No Holds Barred, Angle gegen Lesnar, das ist das wahrscheinlich wrestlerisch beste Match hier auf der Card. Four-Way mit Eddie, Chris Benoit, Rhino und Tajiri. Boy, oh boy, das habe ich ganz vergessen. Shane McMahon gegen Eric Bischoff. Undertaker gegen A-Train und La Resistance gegen die Dudley Boys um die Tag Team Championships. Ja, Shaggy, wo packen wir das hier hin?
Ja, weiter nach unten. Also wir gehen jetzt insgesamt, was die Qualität antritt, für ein paar Jahre, glaube ich, auch erstmal wieder ein bisschen nach unten. Ich mochte den Pay-Per-View nicht sonderlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, Kurt Angle, Brock Lesnar, das war schon ein wrestlerisch sehr gutes Match. Die Elimination Chamber war auch ja auch was Besonderes, so sicherlich. Aber das war jetzt von den Namen, die man hier hatte, ja wirklich groß besetzt. Aber wrestlerisch hat das leider die Erwartung nicht erfüllt. Also ich bin hier, ich glaube, bei einer D.
Man hatte hier eben dieses tolle Elimination Chamber Match von der Survivor Series so im Hinterkopf und da konnten die Leute, die jetzt dabei gewesen sind, halt nicht dran anknüpfen. Ne? Und auch ein Triple H angeschlagen in das Match hinein. Man hat immer gehofft, irgendwie, also damals hat man wirklich erwartet und vielleicht auch so ein bisschen gehofft, dass Goldberg sich hier den Titel holt. Ja, nee, das war halt nicht so richtig spannend. Was man hier erwähnen muss, ist vielleicht nur Randy Orton, der mit dabei gewesen ist und da schon mal in der Main-Event-Szene mitgeschnuppert hat. Das sollte ja dann im nächsten Jahr wichtig werden. Wo packen wir das hin? Für mich ist es C oder D?
Ich bin fast bei der D, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, kann ich mit leben, auch wenn Brock gegen...
Das war super. Brock gegen Kurt war natürlich toll. Aber der Rest war tatsächlich leider nicht so gut.
Ja, ich lasse es mal da stehen. Shaggy ist schuld. Ganz einfach. Kommen wir zum Jahr 2004. Ich habe es gerade gesagt, Chris Benoit und Randy Orton hier im Main Event. Auch das war okay, aber man hat auch gemerkt, dass Randy Orton vielleicht da noch nicht ganz so weit ist an der Stelle. Und dann merken wir auch, dass sich hier das Produkt langsam verändert. Ne? Wir haben JBL, der gegen den Undertaker antritt. JBL damals Champion und hat sich hier dann per DQ immerhin durchsetzen können. Wir hatten Triple H gegen Eugene. Und Kurt Angle gegen Eddie damals in einem sehr guten Match, muss man sagen.
Ja, das war super.
Gegen Batista und Jericho um die IC Championship, was aus heutiger Sicht fast schon absurd ist, dass die drei hier den Titel unter sich ausgemacht haben. John Cena gegen Booker, Kane gegen Matt Hardy um Till Death Do Us Part Match damals. Da ging es ja um die Geschichte mit Lita damals. Das war kein so richtig guter SummerSlam, oder?
Nee, das war kein guter SummerSlam. Im Gegenteil, der ging weit nach unten. Klar hat man die Geschichte Benoit hier jetzt quasi beendet, zumindest im Main Event und Randy Orton als vielleicht das neue junge Aushängeschild und zumindest zu dem Zeitpunkt versucht, den Titel irgendwie zu geben. Das war schon ein wichtiger Moment auch so hier nochmal, aber trotzdem wrestlerisch, nee, da war leider vieles, was nicht so ganz funktioniert hatte. Ich würde hier würde vielleicht sogar auf eine E gehen sogar.
Ja, also wenn wir jetzt auch hier wieder den Vergleich machen, ich fand den 2004er schlechter als den 2003er zum Beispiel. Ja. Ja, und es ist natürlich auch immer bei so Ranking-Dingern so ein bisschen unfair, ne? Also ist der 2004er SummerSlam besser als der von 95, ja, ist aber auch 10 Jahre später fast, ne? Deswegen ganz anderes Produkt, ganz andere Qualität, auch was so die Matches angeht und was auch das drumherum angeht. Ich packe den trotzdem in E. Weil ich den finde den echt noch nicht besonders gut.
Ja, finde ich gut.
2,5. Oh, da schnalzen alle Fans von Shawn Michaels mit der Zunge, ne? Shawn Michaels gegen Hulk Hogan, das Overselling Festival von Shawn Michaels, dank der Politics, die Hogan hier spielen wollte. Und ich bin ehrlich, wenn man jetzt ganz böse Zunge wäre, Shaggy, dann wäre das auch das Einzige, an was man sich erinnert, oder?
Ja, eigentlich irgendwie schon, oder? Also so viel blieb da ansonsten auch nicht hängen, muss man ganz ehrlich sagen. Das war jetzt auch nicht, wrestlerisch nicht wirklich so ein ganz, ganz toller SummerSlam, würde ich irgendwie gehen. Also wichtig ist vielleicht eine Sache, die bis heute noch Bestand hat, Rey Mysterio gegen Eddie in diesem Ladder-Match, ja, das war ja, da ging es ja um Dominik. Das ist so das Einzige, woran man sich wirklich noch so erinnert. Zumindest
ist es nicht D oder ist es schon, also ist es ein D, ist es ein E? Also ich würde die fast eigentlich auch auf ein E packen, oder?
Ja, ich glaube, man muss es tatsächlich auf ein E packen. Einfach, obwohl der Main Event ist witzig, so, aber auch nur aus dem Grund hier zu sagen, lass uns doch ein D machen, nee. Ich bin auch für ein E, ja, ganz klar.
Ja, auch bei Eddie gegen Ray, da waren ja auch einige Spots dabei, die nicht funktioniert haben, das haben wir auch nicht vergessen.
Genau, ne? Eben.
Man glorifiziert das immer ein bisschen. Weißt du noch, wie die Crowd gegen Eugene hier endgültig geturnt ist und Kurt Angle angefeuert hat, Eugene ordentlich zu verprügeln?
Ja.
Ach, das war schön. Ja, Cena gegen Jericho war auch solide, muss man sagen, ne? aber halt auch nicht mehr. Batista gegen JBL. Ja,
Edge auch gegen Matt Hardy, was mich eher enttäuscht hatte, muss ich sagen, weil die große Geschichte Matt Hardy zurückgekommen, da habe ich was Großes erwartet und dann irgendwie 5 Minuten, dann klarer Sieg für Edge. Das da war ich auch enttäuscht.
Die von Matt Hardy und so. Das große Match dabei, da haben wir später nachgeholt, ne? Sei es jetzt im Steel Cage, dann bei, was, Unforgiven? Nee, oder irgendwas auf jeden Fall bei einem von den kleineren Shows. Und so, jetzt habe ich alles verrückt hier, verdammte Axt. So, jetzt aber. Und auch bei Raw haben die beiden natürlich einen guten Streetfight gegeneinander gehabt, aber das hier war halt so eher so Story-Match, was wir gesehen haben. Deswegen, ich gehe hier mit auf ein, was haben wir gesagt, E?
Ja.
Ja. Sorry, wer es gerade hier im Video gesehen hat, da bin ich einmal im Fenster verrutscht und habe dadurch die Aufnahme ein bisschen zerstört. Das tut mir leid.
Na toll.
Ja, ich wollte kurz nachgucken, wo das ist. Es war Unforgiven. Und dann war ich aber im falschen Fenster und das ist manchmal sehr kompliziert, weil wir hier an mehreren Monitoren arbeiten und es manchmal einfach schwierig ist. So. 2006 sind wir jetzt angekommen. Da sind wir endgültig bei der Biggest Party of the Summer. Das hat man hier auch wunderbar zelebriert. Natürlich mit diesem Spot, den wir im Vorfeld gehabt haben, haben wir schon mehrfach gehabt. Hier aber noch viel, viel mehr auch auf dem Poster natürlich mit der DX, die natürlich hier in der Fehde gegen die McMahons gewesen ist. Gegen Mr. McMahon und Shane McMahon. Wir haben Main Event die Fehde zwischen Edge und John Cena gehabt. Batista, King Booker, Ric Flair gegen Mick Foley, die beiden alten Herren nochmal in einem sehr blutigen, hart geführten I-Quit-Match. Hulk Hogan legt sich nicht für Randy Orton hin, der es dringend gebraucht hätte, sondern zieht hier seinen Stiefel durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein wildes Match zwischen Big Show und Sabu und Chavo Guerrero gegen Rey Mysterio. Das fällt für mich so, also man hat sich wieder so ein bisschen aus dem Loch bekrabbelt, finde ich. Also das war wieder besser als im Vorjahr und vielleicht auch in dem Vorvorjahr. Aber trotzdem jetzt ein SummerSlam, wenn ich ehrlich bin, den habe ich mir vielleicht 3-4 Mal angeschaut, so aus historischen Gründen, aber jetzt keine Show, die ich wirklich so mochte. Und das ist auch da wieder persönliches Empfinden. Das war damals nicht mehr so 100% mein Produkt. Wenn du Attitude und dann auch das, was danach kam, verfolgt hast, wirkte das hier deutlich kleiner als das, was es davor gewesen ist. Oder wie siehst du das?
Absolut. Auch hier, wir eben gerade noch über einen Generationswechsel gesprochen haben, muss man hier nochmal sich dann doch mit dem Fragezeichen die Karte anschauen. Mit Hogan, Flair, Mick Foley, McMahon in Matches. Also der Altersschnitt war da schon enorm hoch, würde ich sagen. Und insgesamt bleibt da bei mir auch gar nicht viel hängen. Also ich muss sagen, man ist ein Tick besser als im Jahr zuvor, so als wir die E gerade gegeben haben, aber mehr als ein D ist das auch nicht.
Nö, also wie gesagt, das ist auch wenn man sich so die Match-Bewertung setzt, auch bei sowas wie Cage-Match anschaut, das ist halt alles so im Bereich so irgendwas zwischen 5 und 6, was so die Matches angeht, aber halt eben nicht mehr. Und das ist dann eben ja ein D. Ich finde, man könnte fast noch über C überlegen, aber ich pack's auch mal in D. Wobei ich halt sagen muss, wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe Richtung 2007, dann wird es bei mir eher noch schlechter, weil 2007 war ja dieser wirklich, war ja mit Triple H gegen King Booker, das Comeback von Triple H, was unglaublich langweilig gewesen ist. Dann hatten wir Batista gegen den Great Khali, das spricht schon allein für sich. Main Event, John Cena gegen Randy Orton, ja, war okay. Einen John Morrison gegen CM Punk, Beth Phoenix gewinnt hier in The Battle Royal. Rey Mysterio, da auch wieder Comeback nach Verletzungen gegen Chavo Guerrero, konnte sich das Ding holen. Umaga, Carlito, Kennedy, Kane, Finlay. Boah. Also, kann ich dir nicht sagen, da ist halt nichts dabei, wo ich jetzt sage, also klar, jetzt aus heutiger Sicht kann man sagen, ja, Randy Orton und John Cena hier, die große Fehde, ne, und so, die beiden, die das Ding geprägt haben, ja. Aber für mich waren allein so Triple H gegen Booker, weil ich bin kein Fan, also ich fand, King Booker war halt leidlich witzig, ja. Aber im Ring fand ich ihn trotzdem langweilig. Ne? Man muss jetzt nicht, nur weil er King Booker gesagt hat und den kleinen Finger hochgehalten hat, der war halt witzig, aber im Ring fand ich ihn trotzdem langweilig. So. Und Batista gegen Great Khali ist die 6 Minuten Lebenszeit nicht wert, die es gekostet hat. Und wir haben immer wieder davon gesprochen, dass wir so Brecher-Matches dazwischen gehabt haben. Hast du hier nicht? Hier plätschert halt alles so vor sich hin.
Auch Ray gegen Chavo war ja auf der Karte. Das war auch okay, mehr nicht.
So. Ja. Deswegen, also, packen wir das hier hinschenken, weil, also bin ehrlich, da habe ich jetzt auch keinerlei, da habe ich tatsächlich keinerlei Nostalgie-Feelings mit, ja, dabei.
Pack's auf die E.
Ja, das ist so. Weiß nicht.
Wird spannender. Lass uns ins nächste Jahr kommen, weil der war gut. Meiner Meinung nach.
Ja, Main Event natürlich Edge gegen den Undertaker im Hell in a Cell. Fantastisches Match, muss man gar nicht, ja, muss drum. Von wegen Brecher-Matches. Auch hier Batista gegen John Cena. Sehr, sehr gutes Match der beiden. War das WrestleMania Rematch zwischen den beiden, oder?
Ja, ein gutes Match auf jeden Fall.
Triple H gegen Great Khali. Lass uns mal so stehen. Kannst du bringen, so an der Stelle. Wenn du so ein Monster gegen den Champion haben willst, kannst du das bringen. War trotzdem nicht geil. Lass mal trotzdem so stehen. Champion CM Punk gegen JBL, so der junge Champion CM Punk musste sich hier durchfighten. Das war okay. Matt Hardy gegen Mark Henry um die ECW Championship. Vergessen. ECW Championship endet im DQ. Fantastisch. Glamorella gegen Kofi Kingston und Mickie James. Das war, meine ich, überraschend witzig. Und dann MVP gegen Jeff Hardy im Opening Contest. Ich glaube, hier reißen es die beiden Main Events raus, oder?
Ja, also auf jeden Fall gute Main Events, auch in Hinblick auf das weitere Geschehen insgesamt. Ich fand auch, in CM Punk hat man hier auch weiter gut aufgebaut. Also das war auch okay. Ich fand es war für mich ein guter SummerSlam. Also nach den Enttäuschungen in den Jahren zuvor ging es hier auf jeden Fall wieder weit nach oben, muss man sagen. Also deutlich besser als die davor. Ich glaube, ich würde hier bei einer B landen.
Ich wäre beim C. Obwohl, also wir haben schon zwei sehr starke Main Events. Ja, ist okay. Ja,
also
ja.
Aufgrund der Main Events muss man hier, glaube ich, ein B geben.
So, dann gehen wir noch mal ein Jahr weiter. Auch da Main Event Time. Das ist was der Kai wahrscheinlich sich jede Woche einmal anschaut. TLC-Match zwischen CM Punk und Jeff Hardy. Absolut genial. Da muss man ganz klar sagen, ganz, ganz tolles Match. Dann nochmal Randy Orton gegen John Cena, auch hier wegweisend, wo es ja auch darum ging, dass hier, wenn der Randy Orton sich disqualifizieren lässt, dass dann hier eben der Titel trotzdem wechselt. Gutes Match zwischen den beiden. Wir haben noch das Match zwischen der D-Generation X und der Legacy gehabt. Das erste Match der beiden fand ich damals ein bisschen stärker, was wir hier zwischen denen gesehen haben. Trotzdem war das auch ein sehr, sehr gutes Match zwischen den beiden Teams hier. Ansonsten Opening Contest Rey Mysterio gegen Dolph Ziggler war gut. Montel Vontavious Porter gegen Jack Swagger. Wir haben Jerry Show gegen Crime Time und dann noch Kane gegen den Great Khali. Boy, das habe ich vergessen gehabt. Sehr viel Great Khali. Auch das keine schlechte Show, aber jetzt auch nicht so herausragend, weil natürlich in der Midcard so ein bisschen die Luft raus ist, aber je höher man dann in die Richtung Card-Region kommt, umso besser wird's. Ist es ein C, Shaggy?
Es ist ein C, also toller Main Event, CM Punk, Jeff Hardy, so zwei wirklich Fanlieblinge hier gegeneinander, die man vor ein paar Jahren zuvor wahrscheinlich niemals in einem Main Event bei WWE gesehen hätte. Also das war schon super. Hier auf jeden Fall für mich C.
Ja. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, das Comeback vom Undertaker natürlich, ne? Der sich ja dann auch nochmal präsentiert hat am Ende der Show und dann ja auch nochmal den CM Punk quasi konfrontiert hat. Auch das ist ja natürlich dann ganz wichtig. Deswegen C, glaube ich, hier absolut gerechtfertigt. So, wir sind im Jahr 2009 jetzt, vielleicht gehe ich gerade noch mal ganz kurz durch, also vielleicht jetzt nicht alle, weil es wird langsam ein bisschen viel, aber ich gehe gerade mal ganz kurz durch. Also wir haben in der allerobersten Rubrik, also in der S-Klasse, haben wir den SummerSlam 92 und den von 2002. In der A-Klasse haben wir den von, jetzt muss ich überlegen, das ist 2002 und 98? Shaggy? Undertaker gegen Stone Cold Steve Austin? 99.
Ja.
Ja. Ich komme schon langsam hier durcheinander. Und ganz unten haben wir hier 89, 95, 2,4, 2,5 und 2,7. Also auch da, wenn man Anfang der 2000er vielleicht on a roll gewesen ist, dann hat man die auf jeden Fall in den 2000ern auch erstmal ein ganzes Stück wieder verlassen. Gehen wir noch ein Jahr weiter und da sind wir dann in Zeiten des Nexus unterwegs. 2010 natürlich, damals große 7 vs. 7 Elimination Tag Team Match mit auf der einen Seite das Team WWE, John Cena, John Morrison, R-Truth, Bret Hart, Edge, Chris Jericho und der zurückgekehrte Daniel Bryan. Und dann haben wir noch den Nexus auf der anderen Seite. Wade Barrett, David Otunga, Justin Gabriel, Heath Slater, Darren Young, Skip Sheffield und Michael Tarver. So, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und man merkt, wenn man schon so viele Namen hier verbraten hat, dann wird es ein bisschen schwierig, den Rest der Show so aufzufüllen. Wir haben Opening Contest, Dolph Ziggler gegen Kofi Kingston. Ich muss ehrlich sagen, das ist so ein Match, das habe ich, glaube ich, unfassbar oft gesehen in meiner Wrestling-Karriere und ich kann es gar nicht mehr genau einsortieren, wie oft wir diese Geschichte hier gehabt haben zu dem Zeitpunkt.
Aber du meinst jetzt nicht dieses spezielle Match, sondern die beiden gegeneinander?
Die beiden gegeneinander, ja.
Okay, ich dachte schon, dass du das so in Erinnerung hast.
Nee, wir hatten noch Big Show gegen die Straight Edge Society natürlich, hier Handicap-Match, wo Big Show die Straight Edge Society zerlegt hat. Wir hatten Randy Orton gegen Sheamus, Last-Chance-Match und Kane gegen Rey Mysterio. Also da hat man schon gemerkt, der Fokus lag eindeutig auf dem Main-Event. Und der hat natürlich eher so bedingt gehalten, was er versprochen hat. Wir haben ja da alle erwartet, dass man hier vielleicht wirklich den Weg geht und die jungen Wilden dominieren lässt. Aber am Ende war es dann der Herr Cena, der sich hier durchgesetzt hat, Shaggy.
Ja, eine Sache würde ich gerne ganz kurz nochmal erwähnen, weil der Main-Event war ja enttäuschend, zumindest das Ergebnis. Du hast Melina Alicia Fox, sollte man nochmal erwähnen, denn das ist ja eines der besten Matches aller Zeiten, laut Cameron, falls du dich an die erinnerst.
Ich erinnere
mich. Hat das doch mal, war das bei Tough Enough?
Irgendwo ja.
Wurde sie doch mal gefragt, was ist ihrer Meinung nach das beste Wrestling-Match? Und sie nannte ja dieses Match. Daraufhin habe ich mir das damals nochmal angeschaut und muss sagen, da hat sie nicht recht. Also ja. Das ist nicht eines der besten Matches aller Zeiten, da hat sie sich geirrt. Aber das ist mir deswegen auch in Erinnerung geblieben. Deswegen musste ich das nochmal ganz kurz erwähnen. Und der Main Event, ja, also man hat ja sehr viel damals auf Nexus gehofft, so, aber das war hier quasi dann dadurch, dass John Cena am Ende ganz klar den Sieg davon getragen, eher eine Riesenenttäuschung. Also für mich bleibt der SummerSlam als große Enttäuschung rückblickend in Erinnerung.
Warum sagst du eigentlich immer SummerSlam?
Sag ich SummerSlam?
Du sagst SummerSlam.
Tut mir leid, ich wollte cool klingen.
Matthias SummerSlam.
Ich wollte cool klingen.
Also okay. Nein, also das ist eine Katastrophe. Also der Main Event war hier eine Katastrophe und ich sehe auch gerade, dass ich katastrophal falsch einsortiert habe, glaube ich. E oder D? Ja.
Nee, pack's in die E aufgrund wirklich des katastrophalen Bookings.
Definitiv. Wir müssen nachher nochmal überlegen, ob wir irgendwas in F packen.
Ja, gucken wir uns nochmal an.
2.11 sind wir jetzt angekommen.
Packen wir nicht in F.
Nee, den packen wir nicht in F. Der war gut. Der war gut. Natürlich, da der Summer of Punk hier im vollen Gange, wir haben als Main Event natürlich die beiden Titelträger gegeneinander gehabt. Da haben wir auch schon diverse Male rezitiert hier. CM Punk gegen John Cena mit Triple H als Special Guest Referee, der ja später auch gar nicht mehr so unparteiisch sein soll. Gutes Match. Nicht ganz auf dem Niveau von Money in the Bank natürlich, aber natürlich der Aufbau groß und hätte sich da ein bisschen mehr Zeit lassen können? Ja, trotzdem hat sich damals groß und wichtig angefühlt. Ja, waren wir dann alle abgefuckt, als Alberto Del Rio sich dann hier den Belt geholt hat und eingecashed hat? Ja.
Ja, also sollte es ja auch sein.
Und war dann auch noch Kevin Nash dabei?
Der war doch auch noch dabei, oder? Der hat auch noch eingegriffen, war doch da. Also vor Del Rio, oder? Der kam doch vor dem.
Ja. Der kam auch noch rein, hat ihm dann die Jackknife Powerbomb verpasst genau. Und danach,
genau. Und danach, als Alberto Del Rio reingekommen hat, sein Money in the Bank Koffer eingecashed.
Ja.
Aber das war natürlich scheiße, aber eben scheiße, weil es so geplant war, dass man dann verärgert herausgehen soll aus dem SummerSlam. Und das hat super funktioniert. Also, das ist schon ein solider SummerSlam, definitiv.
Ja, wir haben auch, was man, ob des Ärgers so ein bisschen vergessen hat, wir hatten ein sehr gutes Match zwischen Randy Orton und Christian, die ja wirklich eine tolle Matchserie gehabt haben. One More Match und so. Wade Barrett gegen Daniel Bryan. Auch nicht zu unterschätzen. Sie haben sich damals ordentlich was um die Ohren gekloppt. Und dann wird's eigentlich auch schon ein bisschen unwichtiger. Opening Contest war absolut okay mit Kofi, John Morrison, Rey Mysterio gegen The Miz, R-Truth und da eben auch noch ein Alberto Del Rio mit dabei. Das kannst du so bringen als Opening Contest. Mark Henry gegen Sheamus. War da Big Man Catch. Und dann Divas Championship Kelly gegen Beth Phoenix. 7 Minuten tut nicht weh, aber auch hier, die Main Events haben es rausgerissen. Ja, war es dann kacke mit dem Cash-In. Ja, hat es uns alle aufgeregt. Ja, trotzdem war das jetzt gerade auch nach dieser Durststrecke, die wir jetzt gehabt haben, auf jeden Fall wieder ein ganz guter SummerSlam. Also mein Vorjahr war auch gut, aber wir hatten da schon einige Ausbrüche nach unten. Wo packst du den jetzt hier hin, Shaggy?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Eine B ist es definitiv nicht. So, ich glaube, C, da ist der ganz gut aufgehoben.
Ja, würde ich auch dahin packen. Der war schon unterhaltsam und war schon ordentlich. Und das ist schon in Ordnung. Da hat, so ein bisschen, da hat man auch so ein bisschen wieder sein Programm gefunden gehabt, gerade nach diesem Generationswechsel. Ja, und dann geht's weiter ins nächste Jahr. Und da haben wir jemanden, den haben wir jetzt schon lange nicht mehr auf der Karte gehabt. Nämlich ein Brock Lesnar ist wieder da und hat sich ja dann hier einem Triple H gestellt. No-DQ-Match mit dem, ja, damals der MMA-Brock Lesnar, den wir ja gehabt haben und den Armbruch-Geschichten. Und dann hatten wir auch noch das Triple Threat-Match zwischen CM Punk, Big Show und John Cena um die Championship. Und dann muss ich gerade hier mal die Karten noch so durchschauen. Wir hatten Daniel Bryan gegen Kane, The Miz gegen Rey Mysterio um die IC Championship, Sheamus gegen Alberto Del Rio, Kofi Kingston, R-Truth gegen die Primetime Players. Sehr viel Midcard-Gedöns, auch da wieder stärkerer Fokus auf dem Main-Event, im Speziellen auf Brock Lesnar, der auch damals, wie ich finde, gut funktioniert hat. Wo steckst du das jetzt hier hin? Weil man ist in meinen Augen schon einen Schritt zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr.
Echt? Ich sehe das ganz anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist es einer meiner Lieblings-Summer-Slams auch. Die Geschichte mit Brock war super. CM Punk hat man sehr, sehr gut dargestellt in der Zeit. Kofi Kingston, R-Truth, tolles Tag-Team in dem Jahr, also das Tag-Team des Jahres ja auch. Die haben super gut funktioniert. Also hier war sehr, sehr viel Positives auch. Daniel Bryan gegen Kane hat ja auch dann noch eine weitaus größere Geschichte noch insgesamt genommen. Also hier hat sehr viel funktioniert. Also ich schwanke hier zwischen sogar für mich vielleicht sogar einer meiner Top 5 SummerSlams. So weit gehe ich sogar. Also du wirst wahrscheinlich mit einer A nicht mitgehen, nee. Aber bei B würde ich den einordnen. Für mich persönlich.
Boah.
Also ich finde den schon ganz gut.
Das merke ich.
Aber sagen wir mal so.
Ich hätte ihn jetzt in C einsortiert.
Ja, wenn wir schauen, was im Jahr danach kam, sagen wir es mal so, dann würde ich, glaube ich, das nochmal zurücknehmen und sagen, ja, ich bin auch mit der C, wenn du es wirklich, ist es was Persönliches in dem Fall, weil ich in den Main Event einfach, ich fand es super, wie man das dargestellt hat.
Ich würde es in C stecken. Also für mich
bin ich dafür, aber beim nächsten SummerSlam, der steht für mich deutlich drüber, da würde ich diskutieren.
Nö, der 2013er SummerSlam ist ein toller SummerSlam. Kann ich gleich jetzt schon mal aus dem Hut sagen. Okay. Den hatte ich nämlich damals auf DVD.
Ja. Das für mich gab es hier beim 12er nur den Main Event, der wirklich super war insgesamt. War solide. Ich habe den sehr positiv in Erinnerung, aber ich gehe hier mit dir mit der C, aber der 2013er, den Top packen wir in die Top 5.
Ja, da war vieles dabei, was man sehr mögen konnte. Also mal das Ring of Fire Match lassen wir mal außen vor. Das war zumindest ein Spektakel zwischen Bray Wyatt und Kane hier. Aber was hier natürlich im Mittelpunkt stand, war auch die Geschichte von Daniel Bryan, die hier richtig Fahrt aufgenommen hat an der Stelle. Und er ja gegen John Cena handpicked worden ist mit Triple H als Special Guest Referee. Und der sich ja dann sogar durchsetzen konnte im Main Event und dann Triple H, der hier Daniel Bryan aber nicht als Champion gesehen hat, eingegriffen hat, Pedigree verpasst hat, Randy Orton kommt rein als Money in the Bank Sieger, casht ein. Und deswegen, das ist für mich der Unterschied zu dem Cash-In von Alberto Del Rio. Hier finde ich es absolut fantastisch, dass man das so gemacht hat. Das hat im Endeffekt diesen WrestleMania 30 Moment, die ganze Geschichte dahin nochmal angehoben. Das war super im Nachgang. Und das Match zwischen Daniel Bryan und John Cena war auch hervorragend. Und was wir auch noch gehabt haben hier, was sehr, sehr gut gewesen ist, ist Brock Lesnar gegen CM Punk in der Midcard, was auch No-DQ-Match fast eine halbe Stunde gewesen ist.
Auch super Match, tolles Match, ja.
Tolles Match. Deswegen, also ich würde den tatsächlich in die Top 5 auf jeden Fall einpacken, der SummerSlams. Ja. Ich frage also sie, packen wir sie in die Top 3 rein?
Ah, ich weiß es nicht genau. Also, wenn ich mir die beiden anschaue, die auf S sind, da ist der 2013er doch noch ein Tick drunter, aber bei A spielt er ganz oben mit. Also ich würde ihn erstmal bei A einpacken.
Ja, würde ich auch. Ich hab, das ist tatsächlich was, man guckt sich ja im Vorfeld nochmal die Cards an, man schaut auch nochmal so in die Shows rein und der wird sehr oft als Nummer 3, als Nummer 2, manchmal sogar, ja, was ich nicht sehe, angesehen. Aber ich sehe den auch eher nicht auf Niveau von 2-2 und 1992, sehe ich ihn nicht ganz. Obwohl das eben das Main Event war toll und Punk gegen Lesnar war toll, auch der Rio gegen Christian war gut. Da hat man schon vieles richtig gemacht. Also vielleicht grübeln wir gleich nochmal drüber nach, lassen es erstmal jetzt hier stehen und kommen dann zu unserem finalen Urteil. Und das finale Urteil musste auch John Cena im Jahr drauf erfahren, 2014. Wir sind jetzt langsam hier auf der Zielgeraden. Da traf nämlich Brock Lesnar auf den damals amtierenden World Heavyweight, nein, also John Cena traf auf den Herausforderer damals, Brock Lesnar, John Cena damals World Heavyweight Champion. Und Shaggy, ich weiß noch, wie erstaunt wir damals alle über diesen Main Event gewesen sind, oder? Weil das war ja diese komplette Demontage von einem John Cena, weißt du noch?
Ja, mit mehreren Suplexen, die er da angesetzt hatte. Das war schon toll. Also Suplex City hat er geherrscht. Das war toll. Das hat mich damals sehr gefreut und positiv auch zurückgelassen. Also wir waren erstaunt, weil John Cena ja wirklich keine Chance hatte. Und das war schon was Besonderes. Hat man dann wieder ein bisschen weggenommen mit den Matches, die dann noch folgen sollten zwischen den beiden. Aber zu diesem Zeitpunkt war das ganz, ganz toll.
Ja, wir hatten natürlich auch die Fehde mit Stephanie gegen Brie Bella, was damals ja wirklich auch noch Story-Implikationen gehabt hat. Das darf man nicht vergessen. Das war wirklich eine richtige Geschichte, die wir da erlebt haben. Wir hatten noch einen Roman Reigns gegen Randy Orton. Auch da natürlich der Aufstieg des Roman Reigns, den wir jetzt hier erleben. Generell die Position, die The Shield jetzt einnimmt. Auch mit Seth Rollins gegen Dean Ambrose, was ein Lumberjack-Match gewesen ist und auch da sehr gut und unterhaltsam gewesen ist. Flaggenmatch zwischen Rusev und Jack Swagger lassen wir außen vor. AJ Lee gegen Paige hatten wir noch. Dolph Ziggler gegen The Miz um die IC Championship. Das war ein guter SummerSlam, muss man hier an der Stelle sagen. Aber jetzt auch kein herausragender. Wo stecken wir das hin? Aber der Main Event ist natürlich was Besonderes gewesen, weil wir noch nie so eine Demontage fast von einem John Cena gesehen haben.
Ja, von einem Topstar wie John Cena. Also sowas gab's einfach noch nie. Und auch danach ja nicht mehr wirklich. Sowas, das ist das Besondere. Aber wrestlerisch war der ja jetzt auch kein Fünf-Sterne-Match. Aber es war einfach eine Demontage, die uns sehr erfreut hat. Aber trotzdem würde ich den wahrscheinlich eher bei C, vielleicht bei B einordnen. Nee, aber eher C.
Pack den in C, das ist schon okay. So, jetzt sind wir im Jahr, jetzt muss ich gucken, dass ich hier durcheinander komme. So, 2015 sind wir jetzt angekommen, ne?
Ja.
Weißt du noch, was da, weil so viel hier über, habe ich das nicht mal vergessen? Nee, stimmt gar nicht. Ich habe gerade gewundert, warum John Cena gegen Seth Rollins, das war ja gar nicht der Co-Main-Event, das war ja deutlich weiter hinten. Das war ja dieses Winner-Takes-All-Match zwischen John Cena und Seth Rollins um die WWE World Heavyweight Championship und die United States Championship, wo dann ja John Stewart eingegriffen hat, was ich damals, ich habe es gehasst, muss ich ganz ehrlich, Hört euch da die Podcasts nochmal an. Fand ich ganz furchtbar, dass dann Seth Rollins auch dann wieder nur so, also dass man ihm hier keinen klaren Sieg gegeben hat einfach.
Ja, ich mag ja, also ich sag es mal so, ich mochte das irgendwie, so, aber ich kann es total nachvollziehen, was du sagst.
Dann Main Event, Undertaker gegen Brock Lesnar damals, Technical Submission, also hier per K.O. quasi war das damals, per Ringrichterentscheidung, auch das war ein gutes Match. Kevin Owens gegen Cesaro noch davor, so als Filler-Match, das war gut. Und dann haben wir haben letztens noch einen Podcast gemacht über, also der wird noch später veröffentlicht, aber den haben wir schon aufgenommen, über vergessene Fraktionen hier mit Team BCB, PCB gegen Team BAD, gegen Team Bella. Also das waren auch hier die Damenfraktionen, die wir hier gehabt haben. Ansonsten werden jetzt, das beste Match hier war auf jeden Fall Rollins gegen Cena, trotz des Eingreifens. Die übrigen Matches waren gut bis solide, sage ich mal, aber auch
da. Wir hatten den Promi-Bonus, den darfst du nicht vergessen. Ja, ja. Wir hatten Stephen Amell auf der Card.
Stimmt.
Ja, Queen Arrow, der ja quasi zusammen mit Neville, also Pac, gegen King Barrett und Stardust, wer immer das auch ist, Stardust, angetreten ist. Das war für mich überraschend gut. Also, ich mochte das.
Ja. Auch das kein schlechter SummerSlam, aber auch kein herausragender SummerSlam. Ich tendiere jetzt hier erneut zu einem C, weil das alles so, da ist ein gutes Match, ein richtig, richtig gutes Match dabei. Es ist ein guter guter Main Event dabei. Klar, Brock Lesnar sehr stark im Fokus mit der Art und Weise, wie er wrestelt. Ist es ein C, ist es ein B, ist es ein D, Shaggy?
Ich lasse es bei C einordnen, da passt das schon ganz gut hin.
Ja, man sieht jetzt hier, wenn man sich die Grafik anschaut, wir haben die sehr viel Brock Lesnar hier auf der C-Kategorie. Was die Poster angeht. Und ja, dann machen wir mal weiter. Wir sind jetzt bei 2016. Der Headline von Brock Lesnar gegen Randy Orton. Das war richtig scheiße. Weißt du noch? Das ist das Ding mit dem Vorarm auf die Stirn gewesen.
Ach ja, stimmt. Wo es dann auch Kritiken gab und so, dass gerade Randy Orton, also der
Cushion und Neck-Issues und solche Geschichten.
Genau. Solche Probleme sowieso hatte, dass man das dann so beendet hatte. Ja, das war schon, aber aufgebaut war das übrigens gut. Also ich hatte da voll Bock auf das Match und war dann doch enttäuscht aufgrund dieser Attacke.
Ja, aber Finn Baylors großer Abend war da auf jeden Fall auch da. Also das habe ich noch in Erinnerung.
Das war auch ein tolles Match. Das war ein tolles Match. Und da habe ich mich damals auch, glaube ich, sehr drüber geärgert, dass das nicht der Main Event gewesen ist. Ne? Finn Balor, der hier sich die erste Universal Championship holt, dürfen wir nicht vergessen. Aber dummerweise, die er kurz Zeit später wieder abgeben musste, weil er sich im Match bei dieser, war es die Buckelbomb in die Barrikade draußen?
Ja, ne? Genau. Die Buckelbomb war dann zeitweise auch verboten einige Zeit. Ja. Aber ja, weil da er sich einfach, weil er seinen Titel direkt wieder abgeben muss. Man hat hier große Hoffnungen in Finn Balor gesetzt, den man ja von NXT hochgeholt hatte und ihn als neuen großen Star aufbauen wollte. Aber die Verletzung hat dann, glaube ich, insgesamt seiner zumindest Main-Event-Karriere dann nicht beigetragen und hat quasi dazu geführt, dass er wahrscheinlich nie langfristige Main-Event stehen konnte danach wieder.
Ja. Wir haben natürlich auch noch hier AJ Styles und John Cena auf der Card, die beiden, die sich für ein tolles Match geliefert haben und wo AJ Styles auch John Cena schultern konnte. Auch das natürlich eine Seltenheit damals, was ein riesengroßer Push für einen AJ Styles auch gewesen. Und auch da nochmal ein tolles, tolles Match. Ich finde, dass diese Card, wenn du die anders aufgebaut hättest, hätte die in eine A-Kategorie reinpassen können, weil wir haben wirklich zwei herausragende Matches hier, ne, mit Finn Balor gegen Seth Rollins und auch AJ Styles gegen John Cena. Wenn du es ein bisschen anders strukturiert hättest und nicht Brock Lesnar und Randy Orton in den Main Event packen musstest, weil Vince McMahon damals einen Fetisch für Brock Lesnar gehabt hat, dann hätte das für mich ein A bis B werden können.
Ja.
Also ein klares A bis B. Jetzt ist die Frage, wo stecken wir es hin? Weil ich finde, das ist ein besserer SummerSlam als der in den Vorjahren. Allein weil wir so zwei wirklich sehr gute Wrestling-Matches gehabt haben und auch dazwischen noch ein paar solide Matches sind.
Ja, solide sind aber auch ein paar Matches, die jetzt wirklich nicht so besonders tolle Erinnerungen geblieben sind. Aber trotzdem, ich bin voll fein, wenn du sagst, du willst ihn gerne in die B-Kategorie stellen.
Ich finde ihn halt besser als die anderen Geschichten. Also als die Shows, die wir davor gehabt haben.
Ja. Dann gerne B.
Dann machen wir mal hier B. Und jetzt sind wir dann beim SummerSlam 2017. Und dann geht's weiter hier an der Stelle. Oh Gott, das ist hier eine riesige Card. Auch da wieder Brock Lesnar im Main Event. Das war ein unterhaltsamer Main Event, muss man sagen. Hier mit dem Fatal Four-Way Match um die Universal Championship mit Brock Lesnar, Braun Strowman, Roman Reigns und Samoa Joe. Und da gab's ja auch noch die, wie ich finde, dumme Stipulation, dass wenn hier ein Lesnar verliert, dann muss er WWE verlassen, die hätte es nicht gebraucht. Hat das Ganze ein bisschen unspannender gemacht, wenn man ehrlich ist, aber das Match an sich war sehr unterhaltsam. Wir hatten einen Jinder Mahal, der hier auf Shinsuke Nakamura traf, lieber Shaggy. Und was haben wir?
Um den WWE-Titel, das muss man auch sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
Genau das, das war die glorreiche Zeit eines Jinder Mahal als Champion. Und was haben wir damals alle gesagt? Nee, das wird der Shinsuke, der macht das, ne? Der rettet uns vor dem Jinder. Tja, don't hinder Jinder, sage ich dazu nur, oder?
Hat er nicht gemacht. Aber wir haben noch AJ Styles gegen Kevin Owens in einem wirklich guten Match. Auch hätte Hund noch besser sein können, aber das war schon ganz gut. Und woran ich mich noch erinnere, war auf jeden Fall der Demon, Finn Balor. Nicht der Kiss-Demon, sondern Finn Balor als Demon mal wieder hier im großen TV gegen Bray Wyatt.
Ja.
Das war auch ein erinnerungswürdiges Match.
Wir dürfen auch das Tag-Team-Match nicht vergessen, ne? Damals, wo sich die alten Shield-Kumpanen nochmal zusammengetan haben, hier den Ambrose und Seth Rollins gegen The Bar damals, Cesaro und Sheamus. Tolles Match, tolles Tag-Team-Match, was wir da gehabt haben. Cesaro und Sheamus, die wirklich auch die Tag-Team-Division nochmal merklich angehoben haben hier an der Stelle. Opening Contest übrigens John Cena gegen Baron Corbin, Daumen dafür. Natalya gegen Naomi, Big Cass gegen Big Show mit Enzo Amore, der hier im Shark Cage gewesen ist, Randy Orton gegen Rusev, ganz, ganz kurz und knackig, quasi Squash gegen Rusev, Sasha Banks gegen Alexa Bliss. Wo stecken wir das hier hin? Ich bin ehrlich, also ich habe da so ein paar Erinnerungen an die starken Matches, alles andere habe ich sehr stark ausgeblendet an der Stelle.
Ja, also ich habe auf jeden Fall den Main Event sehr positiv in Erinnerung.
Ja.
Ein paar andere Sachen, die ich positiv in Erinnerung habe. Aber Jinder Mahal im World Title Match zieht es doch dann ganz schön nach unten nochmal, wie ich finde. Also ich weiß nicht. Ich würde es, glaube ich, auf C packen.
So. Ja, C oder D. Ich überlege erst, ob wir es nach D packen, weil es ist nicht so gut wie ich. Ne? D?
Na, wenn ich mir bei D einige SummerSlams anschaue, ist der doch schon ein bisschen drüber. Aber okay. Würde auch mit einer D umgehen können.
Okay, dann packen wir die mal in eine D. So, jetzt geht's weiter hier. Also oben die Region, also man merkt SummerSlam auch oft so ein bisschen eher in der DC-Region angesiedelt hier.
Wir sind ja, jetzt bei zwei. Also bei S und A kommt auch heute nichts mehr. So viel würde ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ja. Bei mir zumindest nicht.
Bin ich komplett dabei. Es ist halt ganz ähnlich. Sind wir da unserer Meinung. So, wir machen weiter hier. 2018. Roman Reigns und Brock Lesnar in einem üblichen Brock Lesnar Sprint damals. Und da kann sich dann Roman Reigns nach gerade mal 6 Minuten die Championship holen. Wir haben Ronda Rousey gegen Alexa Bliss, was auch viel zu kurz gewesen ist. In einer ganz kurzen Submission und Demontage hier in Richtung Alexa Bliss an der Stelle. Shinsuke Nakamura besiegt Jeff Hardy um die US Championship. Da ist nicht viel drauf, ne? Also, was jetzt wirklich herausragend ist. Samoa Joe gegen AJ Styles, weiß ich, hat damals viel versprochen, aber nicht alles geliefert, was wir uns davon versprochen haben. Opening Contest kann ich mir noch gut dran erinnern, der war sehr gut zwischen Rollins und Dolph Ziggler um die IC Championship. New Day gegen die Bludgeon Brothers, DQ-Sieg, Braun Strowman, Kevin Owens um den Money in the Bank Contract. Ja, da war nicht so viel, wenn man ehrlich ist, oder?
Da war nicht so viel und für mich sogar eher teils enttäuschend. Samoa Joe gegen AJ Styles, das lief direkt hinter, also es war weit hinter meinen Erwartungen, was ich da dran gedacht hatte oder erwartet habe, muss ich sagen. Und nee, das hat mir insgesamt nicht so gefallen, wenn du den eben auf die D gemacht hast. Ich würde den SummerSlam unter den SummerSlam davor ordnen. Aber auf E, ja doch, lass uns den auf die E tun. Ist so.
Ja. Würde ich jetzt einfach mal ganz knallhart dahin packen, weil da ist, also wenn man ehrlich ist, außer dass Roman Reigns sich die Championship holt, da ist da nichts Erinnerungswürdiges dran. Moment. Weiter geht's. Ja, ein Jahr weiter. 2019 sind wir jetzt hier angekommen und da lautet der Main Event Seth Rollins gegen Brock Lesnar. Brock Lesnar ist inzwischen wieder Champion und Seth Rollins slayt dann hier das Beast und holt sich die Universal Championship. Wir haben noch den Fiend gegen Finn Balor. Wir haben einen Kofi Kingston gegen einen Randy Orton. Das ist ja auch eine große Fehde gewesen zur damaligen Zeit. Charlotte gegen Trish Stratus. Kevin Owens gegen Shane McMahon mit Elias als Special Guest Referee. Bayley gegen Ember Moon. Und AJ Styles gegen einen Ricochet. Goldberg gegen Dolph Ziggler übrigens. Schöne Grüße an Dolph Ziggler an der Stelle. Becky Lynch gegen Natalya im Opener. Auch das ist wieder eine bunt gemischte Card, ne? Also auch da, man merkt's, dass wir da auch wirklich nicht gerade in der allergeilsten Zeit von WWE gewesen sind, oder?
Das Seltsame ist, wenn man sich, das ist ja jetzt noch nicht so lange her im Vergleich zu anderen Pay-Per-Views, aber die 90er SummerSlams bleiben zumindest bei mir deutlich besser in Erinnerung als jetzt die in diesem Zeitraum, oder? Also wir sind ja jetzt schon 2019, also 2018, 2017, das waren jetzt alles Sachen, die ich jetzt nicht so positiv in Erinnerung habe, wie jetzt ein SummerSlam in den 90ern, auch wenn die teils wrestlerisch natürlich nicht so gut waren wie die jetzt hier, aber trotzdem habe ich da jetzt auch nicht sehr viel positive Erinnerungen. Goldberg, nee. Ziggler war kurz und war genau das, was es sein sollte. Vielmehr, der Main Event war okay. So. Der Fiend in dem wirklich sehr kurzen Match gegen Finn Balor. Mehr habe ich wirklich nicht mehr in Erinnerung.
Da war halt nichts, ne? Also auch selbst so Matches wie Kofi gegen Randy Orton, die es ja eigentlich beide können, das war halt langweilig und zäh damals, ne? Und ja. Da war nichts dabei, was wirklich herausragend gewesen ist. Das war auch eher da unterdurchschnittlicher SummerSlam mit einem guten Main Event. Also Seth Rollins gegen Brock Lesnar war absolut okay. Aber das war jetzt nicht wirklich viel, ne? Also die Card liest sich eigentlich gar nicht so verkehrt, aber es hat nicht wirklich gezündet und da war nichts dabei, was man jetzt wirklich als historisch bedeutsam einordnen muss. Und so haben sich damals leider sehr viele SummerSlams angefühlt, ne? Man hat so ein bisschen stark den Fokus auf den Main Event gelegt, klar, aber auch hier der Fiend, das war doch das Debüt vom Fiend, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ich glaube, das war das wahrscheinlich.
Das In-Ring-Debüt
von The Fiend, ja.
Und das war ja auch quasi ein Squash, deswegen, das war halt groß Show drumherum, aber halt eben nicht mehr. Und viel mehr war es dann eben da auch nicht, ne? Deswegen, schwierige Kiste. D oder E?
Ich würde fast sogar das ins E packen, wobei jetzt kommt die Corona-Zeit, aber trotzdem, lass es das E packen.
Ja, Corona-Zeit macht es dann nochmal schwieriger, weil da wird es echt auffüllen. Ja. Also. Gucken wir mal weiter, jetzt gehen wir ins Jahr 2020. Auch da der Fiend ganz vorne mit dabei. Falls Count Anywhere Match gegen Braun Strowman im Main Event hier. Das war da ging's doch nach draußen und die haben sich auch wunderbar gekloppt die ganze Zeit, ne? Das war doch so ein wildes Ding, wo dann auch am Ende doch wildes Roman Reigns mit dabei gewesen ist, oder wo Roman Reigns returned ist.
Dann am Ende. Ja,
ja, ja, am Ende.
Ganz am Ende. Ja, ja, also das war
außer der Roman Reigns Überraschung, das war nix. Also, Entschuldigung, das war, also gut, aus heutiger Sicht kann man sich die auch nicht mehr anschauen, ohne Publikum. Das funktioniert einfach aus heutiger Sicht nicht mehr. Man hat das Beste aus der Zeit, in der Zeit gemacht, was man machen konnte, aber insgesamt fehlt da so viel ohne Publikum.
Ja,
wir, wir waren alle überrascht, wie gut es funktioniert hat in der Zeit, aber wie gesagt, wir hatten ja auch nichts anderes. Und aus heutiger Sicht geht das gar nicht mehr. Also das sind so SummerSlam, diese Zeit, den werde ich mir nie wieder anschauen, glaube ich. Vielleicht mal reingucken, aber ich kann mir den nicht am Stück anschauen. Das, glaube ich, geht nicht.
Ja, wir hatten ein solides Match zwischen Drew McIntyre und Randy Orton, was ja dann am Ende dadurch resultiert ist, dass hier Randy Orton den Punt, meine ich, probiert hat und Drew McIntyre dann per Backslide gewinnen konnte. Das war ordentlich. Das konnte man sich anschauen. Das war auch das In-Ring-Debüt von Dominic Mysterio, was wir damals gesehen haben. Das war gut. Das war überraschend gut. Aber ich weiß nicht, ob das war da in diesem Street Fight, dass wir da emotional invested gewesen sind. Also es ist trotzdem schwierig. So ohne Publikum ist es echt hart. Also ich gebe dir ein bisschen was für ein Roman Reigns Comeback ist wichtig und dann auch natürlich der darauf folgende Turn von Roman Reigns hin zum Tribal Chief und quasi der Run Richtung Bloodline. Deswegen, das hat, weil wir immer so von historischer Bedeutung sprechen, das hat schon eine gewisse Bedeutung, die wir hier ansprechen sollten. Tja, und das Debüt von Dominic Mysterio ist aus heutiger Sicht wichtig.
Ja, trotzdem kann man sich das schwer anschauen.
Das stimmt. Ja. Also, wenn er nur in Schnipseln. Das stimmt.
Ja, es ist wichtig, Roman Reigns hatte, das war ja auch, war das nicht sogar seine Erkrankung, Leukämieerkrankung?
Ja, genau, deswegen war der eine ganze Zeit lang raus, genau.
Deswegen hat er WrestleMania verpasst, was wir in der Grafik erfahren hatten damals.
Ja.
Ja, und hier kam er zurück, was schon ein schöner Moment war und auch Dominik, der aus heutiger Sicht auch wirklich toll ist, aber trotzdem, du kannst das nicht in D stellen, das muss ein E sein.
Shaggy ist streng heute.
Ja, ja.
Okay, 2021. 2021 sind wir wieder draußen. Da dürfen wir wieder zusammen Wrestling gucken. Legion Stadium damals und da dann auch, ja, ein großes Match, was wir hier angekündigt bekommen haben, nämlich John Cena, der Roman Reigns um die Universal Championship erleichtern möchte. Und was war das damals für ein Hype, als wir John Cena nochmal gesehen haben? Ich hätte gedacht, dass wir den jetzt 3 Jahre später nochmal so viel sehen würden. Das Match hat aber auch aufgezeigt, dass John Cena nicht mehr der John Cena ist, finde ich. Das ist so ein bisschen die bittere Kiste an der ganzen Sache.
Ja.
Wir hatten Bobby Lashley gegen Goldberg, was Bobby Lashley hier gewinnen konnte, was überraschend gut gewesen ist. Gleiches gilt für Edge und Seth Rollins, wobei sich da, glaube ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass sich daran die Geister in der Review sehr haben scheiden lassen. Wir hatten ein solides Triple Threat Match zwischen Charlotte, Nikki A.S.H. und Rhea Ripley, Drew McIntyre gegen Jinder Mahal. Becky Lynch gegen Bianca Belair, Opening Contest.
Das ist super, Becky Lynch gegen Bianca, das war ein tolles Match.
Auch RK-Bro gegen AJ Styles und Omos hat damals gut funktioniert.
Mhm.
War wieder besser auf jeden Fall als die Jahre davor und natürlich auch vor Zuschauern, dann waren wir auch wieder ganz freudiger gestimmt, sagen wir es einfach mal so.
Ja, das war schon in Ordnung, aber es war jetzt auch jetzt nichts, was jetzt langfristig in Erinnerung geblieben ist. Wir waren überrascht von Goldberg auf jeden Fall. Also das war gegen Bobby Lashley, das war, glaube ich, in der Zeitraum, mal abgesehen jetzt von seinem Match gegen Gunther, wo es mich auch positiv überrascht hat, war das schon eine positive Überraschung. Und auch Edge und Seth Rollins haben ein gutes Match abgeliefert.
Ja. Wir hatten jetzt zwei gute Matches, also zwei wirklich gute Matches auf der Card mit Roman Reigns gegen John Cena und dann eben auch mit Edge gegen Seth Rollins. Das Triple Threat Match der Frauen war auch in Ordnung.
Ja, klar. Aber enttäuscht war ich doch. Ich habe gerade gesagt, gutes Match, da hast du nämlich gar nichts zugesagt. Als ich Becky Lynch, Bianca Belair, das war ironisch natürlich gemeint, weil die beiden hatten ja kein wirkliches Match gegeneinander.
Stimmt.
Ja, also wenn die ein Match gegeneinander gehabt hätten, wäre das gut gewesen. Aber hier war es ja nur wenige Sekunden. Deswegen war ich da eher davon enttäuscht.
Das meinte ich.
Genau,
das meinte ich. Das Tag-Match zwischen Usos und Mysterios war okay, so. Ja, wo stecken wir das denn, Shaggy? Also ist auf jeden Fall, ist es ein D oder ein C?
Ich würde eher sagen, es ist ein D.
Sortieren wir es da ein. Jetzt sind wir im Jahr 2022 angekommen. Wir gehen auf die Schlussgerade hier vom Podcast. Also merkt immer, wenn man die ganzen Events durchgeht, das wird doch mal ein längerer Podcast. Und da geht es dann im Main Event ordentlich zur Sache. Last Man Standing Match um die Undisputed Championship. Boy, Shaggy. Also von wegen, wir sprechen immer daran, Bilder, die gemacht werden und Erinnerungen, die kreiert werden. Brock Lesnar. Gabelstapler und so, oder?
Ja.
Im Main Event hier mit dem Ring umschmeißen und ganz wild drumherum brawlen und Eingriffe und Chaos und all das, was wir damals gesehen haben. Das war witzig.
Das war witzig, ja. Das war witzig, kann man so sagen. Aber ja, was hat man sonst auf der Card? Liv Morgan gegen Ronda. Das war so der Anfang von Liv, so, also heutiger Sicht ist das noch nicht die Liv, die wir jetzt vor kurzem noch gesehen haben. Aber man hat es da schon mit Liv probiert, wie ich finde. Und konnte man machen, aber Liv gegen Ronda war jetzt auch nicht das beste Match.
Nee, natürlich. Das war viel zu kurz mit den 4,5 Minuten. Ne? Wir haben natürlich dann noch irgendwie ein solides Tag-Match gehabt zwischen den Usos und den Street Profits. Wir hatten eine Pat McAfee im Ring damals gegen Happy Corbin. Erinnert ihr euch noch an Happy Corbin?
Ja.
Wir hatten eine Logan Paul, der hier im Ring gestanden ist. Auch das vielleicht nochmal aus heutiger Sicht gerade besonders wichtig. Und im Opening Contest hat man Bianca Belair und Becky Lynch. Auch das war ein gutes jetzt Match. Aber. Also wir hatten zwei gute Matches zum Start.
Ja. Auf jeden Fall. Aber trotzdem insgesamt, also ich bin hier vielleicht bei einer C sogar, statt einer D.
Ich würde auch Richtung C gehen, ne? Gerade ja. In der damaligen Zeit. Da hatten wir ja nichts. Nee, ich pack den auch in C. Aber man merkt ja auch damals schon die Bloodline-Implikationen und dann Roman Reigns als dominanter Titelträger und dieses wilde Match, was wir hier dann im Main Event gehabt haben, das war ja auch schon echt was Besonderes, ne? Um die Undisputed WWE Universal Championship. Das war schon extrem witzig. Ja, und dann habe ich gerade die Bloodline angesprochen.
Eben.
Sind wir im Jahr drauf, sind wir dann nämlich bei Roman Reigns gegen Jey Uso, Tribal Combat hier, um den Platz des Tribal Chiefs und natürlich auch um die Undisputed Championship. Und das war auch ein sehr gutes Match. Natürlich ein sehr langsam geführtes Match, viel Reden und all das, was dazugehört in so einem Kampf. Aber das war damals schon eine spannende Kiste, die wir hier gesehen haben. Plus natürlich auch noch so Matches wie Gunther gegen Drew McIntyre, das war toll. Wir haben Bianca Belair gegen Asuka und Charlotte gesehen, das war auch sehr gut. Und Cody Rhodes gegen Brock Lesnar haben wir ja auch gesehen, Shaggy. Also Logan Paul gegen Ricochet. Wie gehst du hier aus dem SummerSlam raus und was sind
Erinnerungen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, also muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Das war schon okay. Ich bin kein großer Fan gewesen der Matches von Roman Reigns, die ja immer ähnlich waren. Und ich bin auch kein großer Jey Uso-Fan, aber das war schon für die beiden schon ein großes Match auch. Und das haben sie auch gezeigt. Und beim Publikum hat es ja auch super gut funktioniert und es war ja auch spannend. Seth Rollins gegen Finn Balor, war das Match, wo Finn Balor vom Seil gefallen ist? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war nicht gegen Seth, nee. Auf jeden Fall, Finn Balor, den ich ja wirklich sehr, sehr gut finde, noch immer, das war auch unterhaltsam. Und Gunther gegen Drew McIntyre, das war schon ein gutes Match. Also insgesamt hat man hier schon einiges Gutes gehabt. Und
die Cash-In dürfen wir auch nicht vergessen. Ich weiß, dass wir uns da sehr, wir haben im Main Event haben wir uns, oder nicht im Main Event, im Frauen Triple Threat haben wir gesagt, das war so ein bisschen, das war diese Geschichte mit der Knieverletzung und so, und dann, aber Bianca Belair, die ist dann hier den Championship ja trotzdem sichern kann und dann Io Sky, die den Cash-In macht, da hat man nochmal so ein Ausrufezeichen gesetzt. Also das waren auch mehrere starke Matches hintereinander mit einer starken Matchstruktur. Ich weiß, dass Roman Reigns gegen Jey Uso vielen nicht gefallen hat, weil es sehr lang gewesen ist und viel, viel Story gewesen ist. Und das ist ein bisschen kritisiert worden, dass man quasi dieses Schema, was man bei Roman Reigns eingeführt hat, dass man das hier ein bisschen übertrieben hat.
Ja, man hat ja, genau, das war ja wirklich eine Persiflage Roman Reigns Matches, wenn man so will. Aber es hat trotzdem funktioniert beim Publikum dort auch so.
Ja, und dann schwierig die Eingriffe, die wir gehabt haben, ne, und das ganze drumherum. Aber man hat auch gut damit gearbeitet, dass ein Jey Uso hier auch einen Roman Reigns durchaus besiegen könnte. Die Frage ist, ich glaube, was hinterher dem ganzen Ding so ein bisschen geschadet hat, war der Turn von dem Jimmy Uso, der dann gegen Roman Reigns geturnt ist und da eingegriffen hat, weil das einfach so ein bisschen, es ist ja auch nie so 100% erklärt worden, wieso das damals passiert ist, ne? Und das hat der ganzen Geschichte dann so ein bisschen
geschadet. Gegen Jey, nicht gegen Roman.
Nee, gegen Jey, du hast recht, ja. Gegen Jey, ja.
Genau, ja. Shayna Baszler gegen Ronda Rousey, auch das Ronda Rousey hat ja quasi die Fackel an ihre Freundin übergeben, aber auch aus Shayna Baszler hat man ja jetzt nicht wirklich viel gemacht. Aber Logan Paul gegen Ricochet, das ist ja ein Match, was auch, finde ich, überraschend gut war. Das basierte ja auch auf, ich weiß, beim Rumble, dieser Spot, ja. Also Logan Paul hat da spätestens gezeigt, der hat Bock auf Wrestling. Das fand ich gut. Also insgesamt eigentlich ein solider SummerSlam.
Wir haben einige gute Matches hier, ne? Auch wenn man sich so die Wrestling Observer Wertungen anschaut, ne? Also auch da Ricochet, Logan Paul über 4 Sterne, Brock gegen Cody ebenfalls.
Also B.
Ich würde dem Ding eine B geben, ja. Das war wirklich
auch mal
B. Da. Und jetzt sind wir hier beim Finale angekommen, für uns zumindest. Jetzt sind wir bei 24er angekommen. Mit dem Main Event zwischen Cody Rhodes und Solo Sikoa. Uiuiui. Wo es ja dann auch hinterher, also mit ganz viel, also, wir wissen, Solo Sikoa, der sich während Roman nicht da gewesen ist, hier die Bloodline unter die Nägel gerissen hat und ja dann am Ende tatsächlich trotzdem ja hier verloren hat. Auch einen Roman Reigns, der dann mal wieder zurückgekommen ist, einen Solo attackiert hat, ein Spear verpasst hat und dann gab es auch nochmal also ein bisschen die Respektsbekundung zwischen Roman Reigns und so und Cody Rhodes. Das war kein geiler Main Event, wenn man ehrlich ist. Ne? Und da hat man, das war auch viel zu lang, ne? Dafür, dass es auch wieder Bloodline Rules mit ganz vielen Eingriffen gegeben hat, war es dann zu viel durcheinander. Das hat nicht so funktioniert. Was natürlich dann für uns hier besser funktionierte, war wahrscheinlich das Match zwischen Gunther und Damian Priest, oder Shaggy, als wir unseren Gunther als Champion gesehen haben.
Ja, als Gunther das tatsächlich geschafft hat, sich den großen Titel zu holen, das war schon ein großer Moment. Da haben wir uns alle auch sehr, sehr gefreut. Das darf man nicht vergessen. Wir hatten generell einige Titelwechsel hier auf der Card. Also das war schon riesig so ja. Für uns. War es nicht auch Rainer Ringer, der in der ersten Reihe dann mit Gunther gefeiert hatte? Darf man auf jeden Fall nicht vergessen.
Das
ja, und auch
sein.
Drew McIntyre, CM Punk, war ja auch ein Match, was sehr lange aufgebaut war, hier mit Seth Rollins noch als Special Guest Referee. Also klar, man kann über den Main Event, da kann man sich beschweren. 30 Minuten, die mir auch nicht unbedingt gefallen haben. Aber insgesamt war das schon solide.
Ja.
Von Breaker mit seinem ersten großen Titelgewinn und so. Also.
Der Turn von Liv Morgan, beziehungsweise von Dominic Mysterio weg von Rhea Ripley hin zu Liv Morgan dürfen wir auch nicht vergessen, ne?
Das ist ein großer Moment, genau.
Ja, also da waren schon ein paar Story-Implikationen dabei. Hier natürlich auch da wieder, schon wieder das Comeback von Roman Reigns. Aber da ist es ein B oder ist es ein C?
Ja, sagen wir es mal so. Also mit dem Main Event geht man nach Hause. Und der ist, glaube ich, das Problem des PLEs gewesen.
Also es ist eher ein C.
Ich schwanke auch zwischen beiden. Und Nia Jax hat sich hier auch einen Titel gewonnen. Lass uns bei C einpacken.
Okay. So, also man merkt schon, es ist der SummerSlam nicht immer der absolute Garant für die Megashow. Ich glaube, bei WrestleMania waren wir tatsächlich, was im oberen Bereich angeht, waren wir da ein bisschen großzügiger. Hier tummelt sich sehr viel SummerSlam-Geschichte in den Bereichen C und D. Tatsächlich C, sogar C, D und E eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ne? Also
B eigentlich auch, oder? B haben wir auch
ganz viel. Ja. Also es reicht halt alles von also Dominanz auf jeden Fall eher in dem mittleren Bereich, in die oberen Kategorie A und S haben wir nur den SummerSlam, also in S haben wir den SummerSlam 92 und 2-2. In A haben wir den SummerSlam 2-13, 2-1 und 98 und B dann eben sehr viele andere. Die Frage ist, Shaggy, wir haben jetzt keinen einzigen F einsortiert. Packt man noch was in F rein oder halt eben eher nicht? Also wie gesagt, ich habe den 2-7er zum Beispiel, finde ich sehr schwach. Ich finde auch den 2-4er schwach. Der 1995er ist nicht besonders gut. Er hat aber das Leitermatch. Wie siehst du das? Muss man da noch nachkorrigieren? Willst du noch deine Wildcard zücken, um irgendwas anzuheben oder abzuheben?
Ich würde eher sagen, lass uns das F mal außen vor lassen. Es ist ja schon bemerkenswert, dass so viele bei D und E gelandet sind. Also die meisten, zwei Drittel sind bei C, D oder E insgesamt gelandet. Lass uns das so, aber lass uns nochmal über den besten SummerSlam sprechen. Lass uns da nochmal überlegen.
Ich gebe gerade nochmal ganz kurz, ich gebe einfach an die Community ab. Das ist ganz einfach. Wir sagen ja, Leute, schreibt uns doch mal, wer ist denn für euch hier ein SummerSlam, der eigentlich in die F-Klasse eurer Meinung nach gehört? Was ist ein absoluter Stinker-SummerSlam, die habt ihr euch einmal angeschaut und danach direkt wieder in die Mottenkiste gepackt? Was ist eine Show, die euch überhaupt nicht gefallen hat und wo ihr vielleicht auch mit purer Emotionalität sagt, ne, das ist für mich ein F, das ist ein Fail, das ist jetzt ein 6. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. So, Shaggy, du wolltest immer den besten SummerSlam sprechen. Ich meine, da haben wir den 2002er und den 92er. Ich sag's immer wieder, für mich ist es der 2002er.
Ja, also bei den 92er haben wir ja auch aus Nostalgiegründen noch mit draufgepackt. Der war schon gut, aber der 2002er ist, glaube ich, der beste SummerSlam aller Zeiten.
Der ist halt also, so von top to bottom ist da halt sehr viel Gutes einfach dabei mit den zwei großen Main Events, mit Shawn Michaels gegen Triple H und natürlich auch mit Brock Lesnar gegen The Rock. Aber ich finde, der ist auch wrestlerisch, ist der halt extrem rund. Was den 1992er abhebt, ist für mich die Atmosphäre auch. Ne? Und wirklich diese Emotion, das ist so pure Emotion. Das hat der 2002er auch mit Triple H gegen Shawn Michaels. Aber hier schließt es halt eben die Show ab. Und auch wenn wir diese Fackelübergabe beim 2002er haben, mit dem Publikum, was auch Richtung Brock Lesnar turnt und so, für mich ist der 92er auch da nochmal was Besonderes. Trotzdem, wenn man so objektiver an die Sache rangeht, der 2002er ist da für mich ja. ein ganz kleines Stückchen höher.
Ja.
Und was auffällig ist, wir haben jetzt in den 2020er Jahren haben wir keinen einzigen mit dabei, ne? Bislang.
Nee, vielleicht ja dieses Jahr, wer weiß.
Das werden wir dann nächste Woche herausfinden, da hat man so eine doppelte Chance, weil man ja zwei Abende Zeit hat. Das werden wir dann an der Stelle herausfinden. Nee, also ich finde das gerade ganz interessant, weil wir wirklich gemerkt haben, dass die 2010er mal von dem 13er abgesehen sehr, sehr im Mittelmaß versunken ist. Da wurde immer wieder gesagt, ja, das war gut, das war gut, das war gut, aber wo man nie so wirklich nach ganz oben vorgedrungen ist. Und die 2020er, gut, da hatten wir auch noch Corona mit dazwischen natürlich, aber auch da, ne, keine einzige Show, wo wir jetzt gesagt hätten, ja, das ist, dann ist eine WrestleMania 40 oder sowas, ne, an der Stelle. Also da schon eindeutig auch hinter WrestleMania, oder?
Also der beste Neue ist der Neue, in Anführungsstrichen, der 2013er, gell? Also danach hat, also nach 2013 kommen ja, weniger.
2023er haben wir relativ, also haben wir bei B einsortiert immerhin, aber auch da der Main Event streitbar. Ich weiß auch, dass wir, ich glaube, da sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen altersmilde. Ich glaube, da waren wir damals strenger, was das angeht. Ja. Der letztes Jahr war halt auch nicht so geil, war okay. Ja, interessant auf jeden Fall, das nochmal so zu diskutieren, hier nochmal Revue passieren zu lassen, was da so passiert ist, lieber Schenke, welche Storylines einem dann doch im Gedächtnis geblieben sind, wo man dann auch eher nochmal nachgucken musste und diskutieren musste. Das ist schon ganz spannend hier auf jeden Fall zu sehen. Es hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier 2 Stunden und ein bisschen mit dir zu diskutieren, weil es einfach auch so viele Shows sind. Also wir sind ja schon zeitweise relativ fix durchgegangen, aber es ist einfach auch eine Menge Stuff, was wir hier zu decken haben.
Wir machen bald ein Ranking von All-In, würde ich sagen.
Oder? Was meinst du, von den Matches? Da sitzen wir auch erstmal sehr lange da.
Nee, nee, nicht von den Matches. Von den Wrestlern, die auch vertreten sind. Ach so, okay. Nein, nein, von den Pay-Per-Views. Ich würde gerne irgendwie irgendein Pay-Per-View, den es noch nicht so lange gibt. Da könnten wir gerne mal drüber sprechen.
Ach so, ich habe gedacht, da machen wir einfach alle alle AEW Pay-Per-Views.
Nee, nee, lass mal.
Ja, wir werden mal gucken, wann wir das nächste Mal hier in den Ranking ansetzen. Jetzt steht natürlich erstmal der SummerSlam 2025 auf dem Plan. Previews, Reviews. Shaggy, was sind deine Erwartungen an die nächste Woche?
Ja, ich weiß noch nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen. 2 Tage, die Matches sind ja nicht so langfristig aufgebaut, wie man sich das bei sowas tatsächlich wünscht. Sehr viel, was jetzt auch jetzt kurzfristig noch auf die Card gekommen ist, klar, in 2 Tagen. Da sind schon ein paar Matches dabei, auf die ich Bock habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch... bin ich so wirklich gehypt, nicht so, wie ich es jetzt zum Beispiel bei All-In war.
Nee, geht mir tatsächlich genauso. Also meine Erwartungen sind tatsächlich relativ niedrig. Die genauen Ausführungen dazu gibt's dann in den Previews natürlich hier an der Stelle. Aber ja, das ist tatsächlich so ein kleines Problem hier, alles ratzfatze aufgebaut und werden wir mal sehen, wo wir da tatsächlich rauskommen und das hören wir dann in den Reviews. Wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, schaut natürlich gerne auf Patreon, auf Steady vorbei, unterstützt uns da, dass wir hier auch an dem Production Value so weiter arbeiten können, dass wir hier uns auch so Zeit für solche Tools hier nehmen können und auch einfach einfach tollen Content für euch präsentieren dürfen, wie nächste Woche unsere Previews und Reviews und dann mache ich den Deckel drauf, der Shaggy winkt schon und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.